Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen in der neuen Folge Formula Nerd und nach dem Rennwochenende in Großbritannien in Silverstone. Es ist wieder Hammer Time. Lewis Hamilton gewinnt seinen 9. Grand Prix in Silverstone und holt seinen ersten Sieg seit 2021, also das ist schon eine ganze Ecke her. Und ja, da geht's natürlich auch später drüber. Aber wir steigen jetzt erstmal in ein anderes Thema ein, denn die Formel 1 kommt, wie wir auch schon öfters mal gesagt haben, auf die Kinoleinwände. Marc, was gibt's denn da für neue Informationen?
Ja, genau, wie du schon gesagt hast, wir hatten es schon mal thematisiert. Brad Pitt dreht ja aktuell noch einen Formel 1 Film, produziert unter anderem auch von Lewis Hamilton. Genau, und der soll nächstes Jahr in die Kinos kommen, am 26. Juni. Und da wurde jetzt der erste Teaser-Trailer für rausgehauen am Silverstone-Wochenende. Ja, da haben wir so ein bisschen schon mal erste Eindrücke, wie der Film aussehen wird. Und ich muss sagen, wir waren uns ja einig, die Musikauswahl für den Trailer war irgendwie ein bisschen unpassend. Damit We Will Rock You drüber, das weiß ich ja, irgendwie nicht so. Fand ich
gar nicht,
bisschen.
Aber ich habe auch keine guten Erinnerungen an das Lied. Das ist immer irgendwie so. Früher so Lehrer auf dem Schulhof gemacht, so für die Klassen, so die sich cool gefühlt haben und haben das dann irgendwie so mit diesem, wo man da auf dem Boden klatscht und mit den Füßen tritt und sonst was.
Ja, das stimmt.
Diese Personen. Und irgendwie kommt mir das auch so vor, es würde sich Brad Pitt jetzt nochmal so jung und cool fühlen und hat dieses Lied ausgesucht, ich weiß es nicht. Aber ich fand es eher unangenehm und unpassend. Aber den Rest fand ich doch dann ziemlich ansehnlich. Der ganze Look, auch die Kamerafahrt, auch teilweise so über dem Cockpit, ne, wie die ganze normale TV-Cam, die man sehen kann bei den Rennen. Und auch mal einmal Günther Steiner, ne, wie er so nach hinten blickt. Also, dass man so das Originale in der Formel 1 mit eingefangen hat. Also, das macht das Ganze dann schon sehr realistisch und glaubwürdig. Was jetzt nicht so glaubwürdig ist, ist so ein bisschen die Background-Story, Marc.
Ja, genau. Also, wir hatten eben noch mal geschaut, was über den Film bekannt ist. Und Brad Pitt verkörpert da einen ehemaligen Formel-1-Profi, der Sonny Hayes heißt er in dem Film. Und der war wohl in den 90ern aktiv, hatte dann einen schweren Unfall, hat sich dann ein bisschen zurückgezogen aus der Formel 1. Und ja, wird jetzt quasi in ein neues Team zurückgeholt und soll wieder in der Formel 1 fahren, neben einem sehr gehypten Rookie. Und ja, also wie gesagt, es wurde halt in der aktuellen Formel 1 so mitgedreht. Heißt, der Film spielt mehr oder weniger im Hier und Jetzt. Ob das jetzt so realistisch ist, dass man in die Formel 1 einen Fahrer aus den 90ern zurückholen könnte. Ich jetzt mal überlege, das wäre ja wie, wen könnte man da zurückholen? Jacques Villeneuve wieder ins Cockpit setzen.
Ja, oder Gerhard Berger fährt jetzt einfach nochmal, ne? Also,
ist jetzt nicht so 100% realistisch. Man muss natürlich auch sagen, Brad Pitt ist auch, wir haben es gerade nachgeguckt, wie alt ist er? Was hast du gesagt?
In echt ist er jetzt 60, wird dieses Jahr 61.
Ja, also deswegen so eine Story, sage ich mal, dass Brad Pitt da jetzt einen 30-jährigen Formel-1-Fahrer spielt, hätte jetzt auch nicht gepasst, hätte man, glaube ich, auch nicht abgekauft. Aber gut, ich meine, ist dann halt so, ich glaube, mit dem Fakt muss man halt leben, dass das vielleicht ein bisschen unrealistisch ist. Brad Pitt sieht ja jetzt auch nicht aus wie 60. Wir haben gerade beide gesagt, wir hätten den, wenn uns jemand erzählt, Brad Pitt ist Ende 40, ich würde es glauben, glaube ich, so wie der Mann aussieht. Aber auch Ende 40 wäre für den Formel 1-Fahrer auch schon sehr alt, ne? Alonso ist Anfang 40 und das ist ja auch schon ein gutes Stück. Aber jetzt, wenn ich mal überlege, guck mal, Brad Pitt und Alonso, also jetzt nichts gegen Alonso oder so, aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, die wären gleich alt, Puh, würde ich sagen.
Stellen die nebeneinander, ne?
Ja, also.
Ist auch eine witzige Überleitung, denn da stellt man sich natürlich die Frage, weil ja auch Brad Pitt sehr präsent war in Silverstone wieder, ne? Und passend zur Promo natürlich, zum Trailer, hat man denn da auch Filmszenen gedreht, fragen sich einige, hast du auch dich eben gefragt, weil wir haben ja beispielsweise letztes Jahr in Ungarn, als wir live dabei waren, gesehen, wie die umgebauten Formel 2
genau, ja.
Liden da um die Strecke heizen, im Training sich ein paar wilde Duelle geliefert haben. Ich glaube, einen Boxenstopp hat man auch simuliert. Die hatten ja auch eine ganz normale Boxen-Crew am Start und alles, eine Garage für Dreharbeiten.
Genau, ja.
Ja, und jetzt am Wochenende war es so, dass nach dem Rennen gibt es ja immer diese Fahrerinterviews. Und da wurden auch Interviews mit Brad Pitt geführt und Fernando Alonso hat die ganze Zeit leicht verwirrt rübergeguckt, was da denn los ist, warum die da dauernd Brad Pitt interviewen. Und ja, gut, die Szenen werden natürlich dann auch dort dargestellt, wo sie in echt stattfinden, ne? Und ja, klar, das macht es natürlich realistisch. Ich weiß es nicht, ob die auch im Training gefahren sind, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber klar, überall werden Materialien an verschiedenen Rennstrecken aufgenommen, sodass dann auch Abwechslung und Realismus entsteht. Ja, und von daher können wir eigentlich auch mal eine Story reinmachen auf Instagram, weil ich da ein ganz gutes Bild gefunden habe, wie Alonso darüber guckt. Ist schon sehr witzig gewesen, das Ganze.
Ja, also ich bin auch sehr gespannt auf den Film, einfach weil ich glaube, es gab noch nie einen Film, der so nah an der echten Formel 1 dran war. Einfach, weil sie bei den Rennwochenenden dabei sind, wie du gerade erzählt hast, ne, also in einem Formel 1-Fan wird das alles sehr bekannt vorkommen in dem Film. Und dann auch, weil man im Hintergrund, man sieht die Fahrer in dem Film, also die echten Fahrer jetzt, wie gesagt, Günther Steiner kommt in dem Teaser-Trailer schon vor. Und allein die Tatsache, ja, dass sie halt immer alles vor Ort gedreht haben. Ja, da wird's, glaube ich, für Formel 1-Fans so viele, ich nenne es jetzt mal Easter Eggs geben, ne, dass dann der Fahrer da im Hintergrund auf einmal rumläuft oder man das wiedererkennt. Die haben an den echten Strecken gedreht. Von daher bin ich da schon sehr gespannt drauf auf den Film. Und der hat ja auch, wie bekannt wurde, ein riesiges Budget bekommen. Also der ist ja nicht nur für, sag ich jetzt mal, Formel 1-Filmverhältnisse sehr groß, sondern es ist auch an sich einer der teuersten Filme, die jemals produziert wurden. So, also ich glaube, ich habe was gelesen von einem Budget von über 300 Millionen Dollar oder ich weiß, vielleicht waren es auch Euro. Das ist eine ganze Menge. Ja. Also wahrscheinlich wird, klar, sowas wie Formel 2 Autos umbauen, dass sie aussehen wie Formel 1 Autos und so, das ist, glaube ich, auch nicht billig. Und dann auch wahrscheinlich werden die auch gut Geld an die Formel 1 abgedrückt haben, dass sie bei den Wochenenden mit dabei sein dürfen und alles. Aber ja, das ist, also man sieht im Teaser-Trailer, finde ich auch, dass der sehr, sehr aufwendig produziert ist. Das ist jetzt nicht irgend so ein Film, irgend so ein kleiner Indie-Film oder sowas. Oder wir machen mal irgendwie ein bisschen einen Formel-1-Film. Nee, das ist ernst gemeint, das ist gut produziert. Brad Pitt in der Hauptrolle spricht ja auch für sich. Ich bin da gespannt drauf. Ich glaube, der könnte cool werden.
Gerade auch, wenn Lewis Hamilton da mitproduziert, glaube ich, der will da auch ein schönes Ergebnis am Ende haben, um die Formel 1 zu repräsentieren. Also ja, ist eigentlich ein riesen Promo-Instrument, auch für die Leute, die jetzt kein Netflix haben oder keine Serien gucken.
Stimmt.
Die dann aber mal ins Kino gehen aus Interesse. Ja, das kann schon einiges hermachen, denke ich.
Ja.
Und ja, das war unsere kurze Info zum Film F1, ne? Also der hat
genau,
nur der heißt so einfach Arbeitstitel. Ich glaube nicht, dass das jetzt der endgültige Titel ist. Oder doch, wäre auch möglich, ja.
Ich glaube schon. Ja. Also, weil die haben jetzt den Teaser-Trailer unter dem Namen rausgehauen. Ja. Das heißt, die Bekanntheit unter dem Namen, auch bei den Nicht-Formel-1-Fans, ist jetzt da. Ich weiß nicht, ob dieses, also ich glaube, wenn sobald die ersten Trailer raus sind, benennen Filme sich eigentlich nicht mehr um.
Mhm. Oder in Deutschland kriegen sie noch irgendeinen komischen Untertitel.
Ja, Untertitel, ja. Ja, ja, F1, jetzt erst recht.
Wieso?
Ja, keine Ahnung. Ich befürchte ja auch, dass irgend so ein halb peinlicher Untertitel da noch dazu kommt im Deutschen, aber.
Hat mit den Release-Termin schon genannt?
26. Juni, ja.
Okay, 2025 ist es dann.
Genau, dabei. Nächstes Jahr.
Und ja, gut, da wird man mich mal wieder im Kino sehen, seit etlichen Jahren. Und ja, da freuen wir uns alle drauf. Aber ist ja noch ewig hin. Bis dahin haben wir noch einige Folgen und vielleicht auch noch einige Previews dazu gemacht. Ja, jetzt geht's natürlich noch weiter. Bevor wir zum ganzen sportlichen Abschneiden in Silverstone kommen, gibt's da auch noch newstechnisch doch einiges, auch wieder was den Fahrermarkt betrifft. Das ist wirklich ein Thema, das beschäftigt uns hier wöchentlich, weil es auch immer wieder interessante Neuigkeiten gibt. Fangen wir mal mit einer erstmal ein bisschen kleineren Sache an auf dem Markt, hätte ich gesagt. Es gab nämlich Testfahrten bei Alpine, wo Jack Doohan und Mick Schumacher gegeneinander angetreten sind. Und ja, du hast da ein bisschen was rausgehört, weil unter anderem auch Toto Wolff interviewt wurde.
Genau, ja. Also es ist ja sehr unter Verschluss gehalten worden, sage ich jetzt mal. Also derjenige, der ihn interviewt hat, war Ralf Schumacher. Und entweder er hat jetzt so fürs Fernsehen so getan, als ob er nichts wusste, oder er wusste wirklich nichts. Und wenn Ralf Schumacher über die Testfahrten von Mick nicht Bescheid weiß, dann ist das schon sehr, ich will nicht sagen geheim gehalten worden so, aber ja, da lassen die sich nicht so in die Karten gucken. Aber genau, laut Toto Wolff hat die Worte benutzt, Mick hat echt abgeliefert und dass es ihn sehr für Mick freut. Und ja, das stimmt mich doch verhalten positiv, sage ich jetzt mal. Also auf keinen Fall ein schlechtes Zeichen. Hat jetzt nicht zu heißen, hey, Mick hat abgeliefert, zack, der hat ein Cockpit für nächste Saison. Aber es ist zumindest eine realistische Chance, können wir mal festhalten. Weil ansonsten hätten sie ihm diese Testfahrt, die ja wirklich einfach schauen soll, wer in dieses Cockpit kommt, die hätten sie ihm sonst gar nicht gegeben, wenn er jetzt da abgeliefert hat. Ja, mal gucken, was passiert. Ich glaube, es hängt alles so ein bisschen davon ab, wo Carlos Sainz letztendlich unterschreibt. Weil der ist schon so das heißeste Eisen auf dem Free-Agent-Markt. Ja, und dann wird quasi nach Carlos Sainz, der wird die Kettenreaktion triggern. Wahrscheinlich wird Bottas dann der Nächste sein, der ein Cockpit findet. Der scheint momentan so die Nummer 2 der begehrtesten Fahrer zu sein. Und ja, dann mal schauen, wo dann noch Cockpits frei sind.
Ja, Ocon ist ja auch nochmal so eine.
Ja, der ist jetzt bei Haas im Gespräch. Ach, wohl.
Ich hab mitbekommen. Ja, ich hatte auch sowas wie eine inoffizielle Vermeldung da schon gesehen, aber dabei kann man ja auch nicht so viel drauf geben. Da steht ja auch tagtäglich überall was anderes, ne? Und ja, eine interessante Personalie auf dem Fahrermarkt, die ja eigentlich schon sicher schien, nämlich Sergio Perez für die nächsten 2 Jahre Red Bull. Ja, da scheint es doch ein paar Unwägbarkeiten zu geben und dass das auch an diverse Bedingungen geknüpft ist, das Ganze. Und du hast mir da eben auch einen interessanten Link zu geschickt. Ja, da gibt es eine nicht allzu noch lang anhaltende Frist, ne, was einen Punkteabstand zu Max Verstappen angeht.
Ja, genau. So gerüchteweise ist natürlich immer, man ist sich immer nie sicher, ne? Wir haben den Checo-Vertrag beide nicht gesehen. Aber ich habe es jetzt bei mehreren Quellen gelesen, dass wohl eine Klausel in dem Red Bull-Vertrag von Checo Perez ist, dass er nach Spa, also sprich, Spa ist in 2 Rennen, wir haben Ungarn und Spa noch, dann ist die Sommerpause, dass er da nicht mehr als 100 Punkte Abstand zu Max Verstappen und nicht mehr als 5 Platzierungen in der Fahrer-WM hinter Max Verstappen sein darf. 5 Platzierungen haut aktuell genau hin. Er ist 6. Max Verstappen ist 1. Den 1. Platz kann Max Verstappen zur Sommerpause gar nicht mehr verlieren. Perez ist allerdings nur 7 Punkte vor George Russell und auch nur 8 Punkte vor Lewis Hamilton. Und so wie Mercedes gerade fährt, ja, ist das schon mal eine Klausel, die hart wird. Aber die andere Klausel mit den 100 Punkten Abstand zu Max, Checo ist momentan 137 hinter ihm. Und dass Max auf Checo 37 Punkte in 2 Rennen verliert, halte ich für nahezu unmöglich.
Da kann ich auch nicht dran glauben. Das hieß ja auch, selbst wenn Max 2-mal ausscheidet, muss ja ein Sergio Perez mindestens 2. werden und mal eine schnelle Runde fahren. Die schnellste Runde fahren. Nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Also. In der aktuellen Form von Checo und auch in der aktuellen Form von dem Red Bull-Auto, muss man ja fairerweise auch sagen, halte ich es auch für unmöglich, dass Checo da gewinnt oder 2. wird.
Ja, also das ist Das kann eine ganz, ganz heikle Geschichte für Perez werden. Und ja, wenn er die Punkte nicht erreicht, meinst du, ist dann schon nach der Sommerpause weg oder am Ende der Saison?
Ich glaube, dass sie den während in der Sommerpause... Es ist wieder so eine Sache. Bei jedem Team würde ich sagen, die lassen den die Saison noch fertig fahren, auf jeden Fall. Jetzt ist es aber natürlich Red Bull. Aber ich will trotzdem eigentlich, also eigentlich würde ich sagen trotzdem, er bleibt dieses Jahr dann auf jeden Fall noch. Aber wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen bei Red Bull. Die haben schon öfter mal schnellen Fahrer gecuttet. Und man muss halt wirklich sagen, die aktuelle Form von Sergio Perez, ich habe ihn ja auch, also er wurde ja auch viel zu Unrecht immer mal in die Kritik genommen, so. Aber ja, jetzt dieses Wochenende, da werden wir wahrscheinlich nachher auch noch zu kommen, war auch wieder nix. Und also, ja, es ist halt schwer, gerade Sergio Perez zu verteidigen irgendwie, seine Leistungen auf der Strecke.
Sag mal, bis zum Miami Grand Prix sah das noch alles super aus, ne? Also da haben wir ihn auch immer gelobt. Da hat er auch, glaube ich, 4 zweite Plätze geholt in dieser Saison, ne? Aber dann, ich kann mal kurz vorlesen, die WM-Punkte, die er seitdem geholt hat, das waren einmal 4, 0, 0, 4, 7, 0. Und das ist halt für ein Top-Team, was um den ersten Platz bei den Konstrukteuren kämpft und den Titel eben auch letztes Jahr geholt hat, ist es nicht zu diskutieren. Also.
Ja. Also es ist wirklich, ja, also an dem Konstrukteurstitel hängen hohe zweistellige Millionenbeträge, wenn nicht sogar dreistellige Millionenbeträge, ich weiß es gar nicht, aber also das ist schon, ob du da unter den Konstrukteuren Erster, Zweiter oder Dritter wirst oder Vierter, je nachdem, wie die Saison weitergeht, ne? Also Ferrari ist momentan noch auf der 2 bei den Konstrukteuren und auch, ich sag jetzt mal, nur 70 Punkte hinter Red Bull, ne? McLaren ist dann nur 7 Punkte hinter Ferrari. Gut, Mercedes ist dann noch ein bisschen weiter weg, die sind dann nochmal 70 Punkte hinter McLaren, aber ja, McLaren und Ferrari aktuell, ja, wenn man guckt, wie das Team scored, gut, bei Ferrari immer so ein bisschen Charles Leclerc jetzt auch viel Pech gehabt, aber zumindest McLaren holt auf jeden Fall jedes Wochenende mehr Punkte als Red Bull aktuell. Und ja.
Ist auch nicht ganz unrealistisch, wenn nur einer abliefert, ein Fahrer, ne?
Ja, also, und ja, mal gucken, also wird auf jeden Fall interessant, was da zur Sommerpause, dieses Mal ist ja nach Spa-Francorchamps die Sommerpause, was wir da vielleicht für News zu verkünden haben.
Kurze Spekulation, weil es gab ja auch jetzt einige Meldungen, was so Red Bull und die Racing Bulls angeht. Liam Lawson fährt da jetzt auch Tests, ne? Das könnte natürlich auch nochmal so eine Sache werden. Ich glaube, von Liam Lawson wäre der Platz im Red Bull zu früh. Ja. Fände ich auch zu unfair einem Yuki Tsunoda gegenüber.
Ich wollte es gerade sagen, das wäre für Yuki ja ein Schlag ins Gesicht, muss man ehrlich sagen.
Weil aktuell halte ich Yuki für den Fahrer, der es am meisten verdient hat, im Red Bull zu sitzen aus dem Hause. Nur hat Yuki ja schon einen Vertrag für die kommende Saison für die Racing Bulls.
Ja, und sein Teamkollege hat aktuell noch keinen Vertrag, ne, Oma, wenn man mal träumen darf.
Ja, und es gab ja sogar so Meldungen diese Woche, dann gab es auch wieder Gegenteil. Also es gab Meldungen in der Richtung, dass Ricardo sogar nach der Sommerpause nicht mehr fährt. Dann gab es wiederum Meldungen, dass er Perez ersetzt kommende Saison. Und ich glaube, Liam Lawson spielt eine große Rolle. Wenn man jetzt annimmt, man will den Lawson unbedingt bei Red Bull behalten, also den Racing Bulls, setzt man ihn da rein und zieht dann einen der anderen beiden Fahrer hoch. Da Yuki schon einen Vertrag hat, wäre das in dem Fall Ricardo.
Ja gut, wobei ich jetzt auch glaube, dass wenn sich Red Bull dafür entscheidet, Yukis Vertrag zu upgraden, quasi.
Er hätte es am meisten verdient, das ist halt nun mal so.
Genau. Ich glaube, als, ich weiß nicht genau, wie da die ganze Business-Seite läuft, aber ich glaube.
Aber sind dann die Racing Bulls das Entwicklungsteam, wenn man dann einen alten wie einen Ricardo noch sitzen hat?
Ja, das ist auch die Frage. Der könnte aber natürlich Liam Lawson viel helfen, wahrscheinlich.
Ja. Lawson startet ja wirklich als Rookie rein.
Genau.
Bis auf die 3 oder 4 Rennen, die er gemacht hat, aber ja.
Das wäre auch noch. Ja. Deswegen, ich weiß es halt nicht. Am Ende wird vielleicht auch Max Verstappen da, das hast du eben ja auch schon, bevor wir aufgenommen haben, erwähnt. Am Ende wird Max Verstappen da vielleicht sogar noch was mitzureden haben, weil da gibt's ja auch so die Gerüchte, dass er von Red Bull vielleicht weg will oder so. Und wenn jetzt Max Verstappen sagt, hey, ich würde gerne hier mit meinem Best Mate Danny Ricciardo eine Saison fahren, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Red Bull dann vielleicht auch sagt, hier komm, dann ist es halt Danny Ricciardo, ne?
Ich meine, die Verlängerung von Perez, die angebliche, war ja auch ein Argument, um Verstappen finanziell halten zu können, ne? Durch die Stärke von Perez, das Marketing anbetrifft, gerade Mexiko und alles, ne?
Ja.
Ricciardo wäre dann auch ein großes Argument, um Max vielleicht zu halten, ne?
Ja.
Und, es ist sehr, sehr tricky alles. Ich hoffe, ich denke mal, zur Silly Season gibt mir ja dann nochmal einen Ausblick oder wenn es wieder Neuigkeiten gibt. Ich hoffe, dann gibt es schon Neuigkeiten. Ich hoffe, keine traurigen Neuigkeiten.
Ja.
Ich glaube, wir wissen, wen ich da am liebsten noch weiter in der Formel 1 sehen würde.
Ich glaube, das geht aber auch den meisten Fans so, muss man ja ehrlich sagen, oder? Also allein schon für den Vibe, sage ich jetzt mal. Jetzt mal abgesehen vom Fahrerischen, wäre schon Danny Ricciardo in einem Top-Team. Das wäre schon nochmal schön irgendwie. Und auch mit Max zusammen, wenn ich da nur an die ganzen PR-Aktionen, die Red Bull ja immer macht, denke. Das wäre eine Saison voller Memes. Das wäre der Hammer, glaube ich.
Und gerade auch, wenn man überlegt, 2025 ist nochmal dieses Jahr vor dem großen Änderung 2026. Glaube ich schon, dass man sich das da locker erlauben könnte. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass ein Ricciardo dann keine Punkte holt, ne? Oder weniger Punkte als ein Perez. Das glaube ich
nicht. Nee, also klingt jetzt gemein, aber viel weniger Punkte, wenn man sich die letzten Rennen jetzt anschaut, kann man ja fast gar nicht holen. Ja. Ne? Also,
aber wie gesagt, bis Miami war Perez über alles.
Ja, genau.
Ne? Das ist ja auch die Sache.
Ja. Er steht bei 118 WM-Punkten und die kommen nicht von ungefähr. Eben. Muss man jetzt fairerweise auch sagen. Ne? Ja. Aber jetzt gerade hat er halt eine sehr, sehr negative Formkurve. Mhm.
Ja gut, er hat ja diese Bedingungen bis zur Sommerpause, 2 Rennen noch.
No.
Und dann wissen wir vielleicht schon mehr. Aber ja, das ist... Ja, bei Red Bull ist alles möglich im Hause. Red Bull mit The Freeze letztes Jahr noch vor der Sommerpause. Naja,
ja,
die haben schon viel erlebt. Dann würde ich sagen, also klopf auf dem Fahrermarkt sind wir jetzt erstmal durch.
Ja, ich denke auch.
Und... hören uns dann im nächsten Kapitel zum Qualifying. Qualifying Silverstone 2024. Wir gehen hier direkt rein in Q1. Und ja, man startete noch auf ein bisschen nasser Strecke, hat allerdings dann die Runden, die wichtig waren, dann auf den Softs drehen können. Also von daher kein Problem. Aber natürlich hat das einiges auch durcheinander gewirbelt. Teilweise auch größere Zeitabstände natürlich, gerade bei solchen Mischbedingungen. Und ja, in Q1 erstmal, ich glaube, er hat ja eine Gridstrafe bekommen, ne? Auf der 20, Pierre Gasly.
Ja, genau.
Das war dann nicht mehr so wichtig in dem Sinne.
Genau, die sind dann auch, er hatte nur auf den Intermediates eine Zeit gesetzt, die haben es auf den Softs und den Mischbedingungen gar nicht erst probiert. Ja, gut, Ocon, der es probiert hat, ist auch nur 18. geworden, also wahrscheinlich wussten die schon, das wird ein schwieriges Wochenende und haben sich dann quasi das Risiko gespart, einfach auf den Softs bei teilweise nasser Strecke da noch vielleicht im schlimmsten Fall noch irgendwelche Schäden am Auto zu riskieren. Oder wie, ja, Nummer 19, Sergio Perez, das Ding ins Kiesbett zu setzen. Wir haben es eben schon erwähnt, Formkurve.
Irgendwie auch, ja, sehr unglücklich, dass es dann wieder ausgerechnet ihm passiert, ne?
Ja.
Ich glaube, Verstappen war ja auch sogar kurz mal draußen auf der Ecke, ne? Der hat es dann aber geschafft, das Auto dann wieder zurück auf die Strecke zu bringen. Und ja, für Perez war das Ding dann zu Ende.
Ja, ich weiß nicht, er hatte dann im Funk noch gefragt, können die mich nicht hier rausschieben, so als letzter verzweifelter Versuch. Ist natürlich in der Formel 1 nicht erlaubt. Also wenn du von den Streckenposten, sobald die das Auto angefasst haben, ist es ein DNF oder ja, auch im Qualifying ein DNF. dann bist du raus, weil ansonsten, ne, früher das Ding, Brasilien Heimrennen für Senna gewesen, da wurde Senna wieder angeschoben, die anderen Fahrer nicht, so eine Sachen halt, und deswegen ist das bei der Formel 1 verboten, man darf die Autos nicht aus dem Kiesbett schieben, sobald die Streckenposten da kommen, ist das Rennen oder das Qualifying für dich vorbei.
Ja. Und das Ganze vor den Augen beider Racing Bulls.
Ja.
Oh, doppelbitter für Sergio Perez, ja, da war das Qualifying für ihn gelaufen. Dann gehen wir noch den Rest durch in Q1 und ja, auch ausgeschieden auf Platz 17, Kevin Magnussen, ja, hat nur 6 Runden gedreht insgesamt, weniger als die anderen, hat man ein bisschen spekuliert, gut, am Anfang ist man nicht raus, ne, und hat erst spät die schnellen Runden dann versucht, hat dann nicht gereicht und zu Hülkenberg kommen wir gleich noch und ja, Valtteri Bottas ebenfalls raus, auf Rang 16 und somit verloren gegen seinen Teamkollegen Guanyu Zhou.
Ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, es kann jetzt auch wieder sein, dass mich mein Gefühl irgendwie täuscht, so, aber irgendwie im Qualifying scheinen mir die beiden relativ ausgewogen zu sein. Ja. Nur im Rennen hat dann Bottas meistens die Nase vorne.
Also ich glaube, die Qualifying-Statistik ist schon klar pro Bottas, aber immer relativ knapp. Ja. Also die nehmen sich da nicht wirklich viel. Ja, mal schauen. Zhou muss ja auch noch ein bisschen was zeigen, ne? Ja. Und kommen wir in Q2 rein. Zhou da auf Rang 14. Konnte noch Ricardo schlagen, der da nur 15. geworden ist. Sein Teamkollege auf Rang 13. Gut. Racing Bulls war auch wieder so ein Thema dieses Wochenende. Wir hatten ja schon berichtet, das Upgrade hat ja gar nicht funktioniert. Ja. Und dieses Mal hatte man ja eine komplett wilde Mischung aus alten und neuen Teilen, ne? man hatte sogar den Racing Bull von Ricardo gerade so zum Rennen noch fertig bekommen, weil es wieder Probleme mit Teilen gab. Also beide Fahrer hier wieder unter sehr widrigen Bedingungen. Noch was okay ist sogar rausgeholt, sage ich mal am Ende.
Ne? Ja, das stimmt.
Das muss man wirklich mal sagen. Gerade Yuki hat wirklich aus dem Wagen noch einiges rausgeholt, einige Reserven, die man so nicht vermutet hat. Und was man auch nicht unbedingt vermutet hat, auf Rang 12 muss man wirklich mal loben, Logan Sargeant.
Ja, also wirklich, absolut. Das kann sich sehen lassen. Und auch, wenn man jetzt sieht, auf 11 hätte man auch nicht vermutet, Charles Leclerc ausgeschieden. Logan Sargeant da weniger als ein Zehntel hinter einem Ferrari, der Charles Leclerc. Ja, also habe ich auch schon im Qualifying gedacht, hier, Logan, das war schon mal stark. Klar, Alex Albon hat es in Q3 geschafft, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, Alex Albon ja auch ein sehr, sehr guter Fahrer, sehr, sehr hoch angesehen. Deswegen, wenn du da knapp hinter Alex Albon bist, kann sich sehen lassen. Er war dann in Q2, waren es 2 Zehntel, die ihn und Albon getrennt haben, oder 2,5. Das ist so ein Abstand, mit dem könnte man leben, wenn er den halten könnte, dauerhaft.
Auf jeden Fall.
So, deswegen, auch auf einer langen Strecke, Silverstone ist eine der längeren Strecken, da sind 2 Zehntel ja noch mal knapper als jetzt in Österreich. Da sind 2,5 Zehntel schon mehr.
Stimmt, ja, aber hier, also das ist wirklich sehr solide Leistung hier von Logan Sargeant, ne?
Ja.
Gibt sich nicht auf der Bursche, obwohl ihn jeder rausredet, muss man auch mal den Hut vorziehen.
Ja, und zu Logan Sargeant noch ein Fun Fact, den ich ganz lustig fand. Williams hatte ja eine Speziallackierung für Silverstone, ne? Und ach, Logan Sargeant, ja, auch Amerikaner. Jetzt war es halt lustigerweise, am Donnerstag war der 4. Juli. Also, und die Amerikaner feiern ja dann immer an dem Wochenende, feiern die den 4. Juli. Das heißt, während er quasi den 4. Juli, also die Unabhängigkeit von Großbritannien gefeiert hat als Amerikaner, musste er aber mit dem Union Jack, mit der Flagge von Großbritannien auf dem Auto Rennen fahren. Oh. Das fand ich noch ein sehr lustigen Fakt über Logan Sargeant, dass ein ausgerechneten Amerikaner am Wochenende vom 4. Juli, wo die Unabhängigkeit gefeiert wird, aber mit der Flagge von Großbritannien fahren musste auf dem Auto.
Stimmt. Oh, nicht schlecht, ey.
Das fand ich sehr cool. Aber hat er auch mit Humor genommen. Er hat das, glaube ich, in irgendeinem Interview von Williams, wo er und Alex Albon da wieder irgendwelche PR-Sachen gemacht haben, hat er es selbst erwähnt. Mal hat dann aber auch drüber gelacht. Und ja, ist ja im Endeffekt auch jetzt nicht so schlimm. Cool. Aber trotzdem ein cooler Zufall, fand ich.
Ja, ist auch ein mega sympathischer Typ. Ne? Also der ist mir, glaube ich, auch noch nie negativ aufgefallen, Logan Sargent. Nee. Und von daher, ja, ist eh... Vom Typ her wünsche ich dem eh nur alles Gute und gerade dann freue ich mich auch hier, dass der Sohn wirklich gutes Wochenende hatte. Und ja, dann gehen wir jetzt in Q3 rein und ja, der erste, der beziehungsweise der letzte in Q3, dann auf Rang 10, Fernando Alonso. Mhm. 3/10 schwächer als sein Teamkollege Lance Stroll, der Achter geworden ist.
Ja, und das ist jetzt, wie viele Wochen hintereinander haben wir das jetzt schon gesagt, dass Stroll Alonso schlägt, ne?
Also,
das ist mittlerweile
ein Muster. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe das mal genau angeguckt bei Alonso, die letzte, schnellste Runde konnte er nicht wirklich setzen.
Okay.
Also, da konnte er nicht wirklich rausbeschleunigen aus der letzten Kurve. Ich weiß nicht, ob das Leclerc kann es ja nicht gewesen sein, Science, ich weiß nicht, aber irgendwer hat ihn da behindert, die haben so ein halbes Duell noch geliefert und da war der Schwung auch komplett bei Alonso raus, muss man auch sagen, die letzte Gezeitete konnte er nicht setzen, aber trotzdem, er hatte ja vorher genügend Runden.
Genau, und ja, und im Endeffekt bist du auch selbst dafür verantwortlich, da deinen Platz zu finden und die letzte dann zu setzen, ne? Und gerade so ein erfahrener Mann wie Alonso muss dann sehen, klar, es kann natürlich immer, weiß nie, was die anderen machen, aber im Endeffekt, ja, im Endeffekt bist du selbst dafür verantwortlich, dann irgendwie deine Runde hinzukriegen und hat er nicht geschafft. 2 Plätze hinter Stroll, Albon noch im Sandwich dazwischen, brauchen wir auch nicht drüber reden, sehr stark für Williams. Aber ja, und die Aston Martins auch, ja, also am Anfang der Saison hätte ich gesagt, 8. und 10. ist jetzt nichts Besonderes für die, aber wenn man mal sieht, dass die so in den letzten Wochen mit Q3 wenig zu tun hatten, ist es doch wieder ein Trend nach oben, dass da beide Autos in Q3 waren.
Definitiv erfreulich für Aston, ja.
Deswegen würde ich da sagen, ja, nimmt man, geht wieder bergauf, geht wieder nach oben. 8. und 10. kann man mit leben, glaube ich.
Und ansonsten, ja, gehen wir zu Platz 7 und 6 direkt, denn Carlos Sainz musste sich Nico Hülkenberg geschlagen geben.
Ja, Hülkenberg, das schnellste Auto mit Ferrari-Motor.
Ja, tatsächlich, ja. Das ist einfach unglaublich, immer wieder Wahnsinn, was der abliefert. Also.
Ja, es ist wirklich, und dieses Jahr ja auch nicht mehr dieses Problem, dass es dann im Rennen einfach nur die ersten 5 Runden so weit nach hinten geht, dass dir das Qualifying nichts bringt, sondern dieses Jahr kann er die Qualifying-Plätze dann auch in gute Rennplatzierungen ummünzen. Also ja, Nico Hülkenberg ist in absolut Topform.
Kleiner Ausblick vielleicht. Ich glaube, Nico Hülkenberg wird auch in unserer nächsten geplanten Bonusfolge, wo es um deutsche Fahrer geht, eine große Rolle spielen, wo ihn mal ein bisschen mehr bewerten und seine Karriere aufschlüsseln. Also freut euch drauf. Es ist nicht mehr lange. Und denn Silly Season Pause, da ist vielleicht auch Zeit für solche gewissen Bonusmaterialien. Ja, und jetzt geht's wieder direkt weiter im Qualifying in Q3 und da Oscar Piastri auf der 5. Solide Leistung, aber direkt davor vielleicht eine kleine Überraschung, Max Verstappen nur auf der 4.
Ja, genau, also wir hatten ja auch mal angesprochen, der war da auch in einer es muss Q2 oder vielleicht war es sogar doch auch Q3, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber er war ja da im Kiesbett. Und er hatte dann nach dem Qualifying gesagt, danke ans Team, dass ihr es trotzdem Schaden am Auto dann hingekriegt habt und so. Also ja, gut, muss man vielleicht auch sehen, dass vielleicht ein bisschen Schaden, gerade so am Unterboden geht ja leicht mal was kaputt, wenn man da so rabiat durchs Kiesbett pflügt. Und der ist ja schon ganz schön durchgeheizt, sag ich mal. Was man ja aber auch machen muss, weil wenn man zu langsam ist und dann stehen bleibt oder so, dann fährt man sich halt fest. Ne? Deswegen will man da gar nicht so vom Gas gehen. Aber ja, genau, also vielleicht mit ein bisschen Schaden am Auto. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz wäre die Pole nicht in Reichweite gewesen für Red Bull in Silverstone.
Ja, zunächst erstmal Lando auf 3. Ein Tacken besser als Max Verstappen, über 1,5 Zehntel. Und ja, aber dann die Überraschung. Erste Startreihe für die beiden Mercedes. George Russell an 1 und Lewis Hamilton an 2. Russell auch relativ klar vor Hamilton. Klar, lange Strecke und alles. Ne? Aber Russell hier zumindest schon mal gezeigt, ja, er hat Hamilton relativ gut im Griff.
Ja, also es war, ja, also wirklich, erste Reihe, nur Mercedes. Ich weiß gar nicht, wann gab es das letzte Mal? Also muss wenn dann 2021 gewesen sein, wenn es das da überhaupt gab.
Hätte ich auch wenn dann vermutet, ja.
Ja, also absolut stark. Und auch, was ich auch interessant fand, die ersten drei Plätze, alles Briten beim Heimrennen. Russell, Hamilton, Norris. Bei den Interviews nach dem Qualifying, wo ja immer die Top 3 interviewt werden da an der Strecke, waren nur Briten vertreten. Ich glaube, David Coulthard hat die Interviews geführt als Schotte. Mhm. Ja, also das war eine rein britische Veranstaltung da. Ja, aber trotzdem auch von Hamilton stark, ne? Vor den McLarens, vor Verstappen.
Ja, absolut. Mhm.
Aber ja, Russell da noch mit der besseren Leistung, auf jeden Fall im Qualifying. Und ja, der Mercedes an sich, jetzt wenn man sich die letzten Rennen anschaut, ne, in Österreich hatte Russell noch gewonnen, klar, mit ein bisschen Glück, aber die Mercedes sind da, die greifen vorne an. Also schon.
Vor allem in unserer Saisonvorschau noch so scherzhaft gesagt, habe ich ja Mercedes auf Rang 2 bei den Konstrukteuren geschätzt, ne? So nach dem Motto, ach, irgendwann, wie schaffen die das trotzdem? Noch drüber gelacht, wie man das sagen konnte. Und wenn man sich jetzt die aktuelle Form von Mercedes ansieht, klar, McLaren, ne, auch stark. Aber ich hätte das nicht erwartet, dass sich Mercedes so entwickelt.
Nee, also muss ich sagen, ich auch nicht. Aber ja, im Prinzip, also was heißt, hätte man es erwarten können, aber ist ja gar nicht so weit hergeholt, ne? Das Team hat über Jahre hinweg dominiert. Mhm. Die wissen ja eigentlich, was sie tun. Es war eigentlich erschreckend, dass die so lange mit den neuen Autos nichts auf die Kette bekommen haben, ne? Das eigentlich musste es früher oder später mal klappen, ne? Die haben ein riesiges Budget, die haben mit die besten Leute im Team, die haben eine Championship-Mentality. Also eigentlich, ja, was eher erschreckend, dass so lange nichts war, aber jetzt back to the winning ways, ja, Mercedes ist voll da und dann kommt noch dazu, dass Red Bull aktuell irgendwie nicht so die Schritte nach vorne macht und ohne einen Max Verstappen.
Ja, auch ein bisschen erschreckend, weil Red Bull ist wirklich nicht mehr das beste Auto im Feld, was sie letztes Jahr klar waren, aber jetzt.
Ja, sehr klar waren.
Das ist schon.
Also sie haben wirklich den Vorsprung von letztem Jahr komplett eingebüßt quasi. Und ja, also ich würde sagen, sowohl Mercedes als auch McLaren hat die schnelleren Autos aktuell. Ich sehe Red Bull noch, es ist halt schwierig zu sagen, weil bei Red Bull die Leistungen so auseinandergehen von den Teamkollegen. Aber ich würde Red Bull noch vor Ferrari sehen aktuell. Ferrari dann auf 4, was jetzt so die aktuelle Leistung des Autos angeht. Aber ja, man hat ja auch gesehen dann, wenn wir im Rennen gleich zu kommen, wenn auch ein Max Verstappen da teilweise nicht viel mehr aus dem Auto rausholen kann, ja, dann bist du da nicht mehr ganz oben.
Könnte froh sein, dass da noch ein Verstappen drin sitzt.
Ja, das stimmt. Das ist wahr.
Wäre da noch so ein Kwiat drin oder so wie damals, ne? Sieht erst ein bisschen anders aus. Naja, jedenfalls, Qualifying sind wir jetzt durch und hören uns gleich zur Rennanalyse. Packt den Werkzeugkoffer aus. Es ist Hammer Time in Silverstone. Lewis Hamilton holt seinen 9. Rennsieg auf der Rennstrecke in Silverstone. Und ja, das ist auch ein Rekord, Fahrer 9-mal auf derselben Strecke gewonnen hat. Denn die 8 hat er sich noch geteilt mit Michael Schumacher und ich meine noch jemand, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich weiß es gar nicht. Also Michael Schumacher wusste ich, aber ich weiß gar nicht, ob da noch einer dabei war.
Alan Prost, ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil ja gut, 8-mal ist ja schon eine Hausnummer. Da muss man ja auch eine sehr lange Formel-1-Karriere fahren, weil man fährt ja auch nicht immer in einem Auto, was so konkurrenzfähig ist, mit. auf Dauer. Und ja, Hamilton jetzt das 9. Mal, neuer Rekord und der erste Sieg seit 2021. Und ja, der ist einfach wieder richtig happy gewesen. Der hat das gefeiert wie einen Weltmeistertitel.
Ja, also er hat ja auch gesagt nach dem Rennen, noch nie war ein Sieg für ihn so emotional. Und das glaube ich. Also Lewis Hamilton hatte auch noch nie so eine lange Durststrecke bei den Siegen. Ne? Der hat in seiner Rookie-Saison direkt Siege eingefahren und hat dann bis 2021 jedes Jahr mindestens ein Rennen gewonnen. Mhm. Und jetzt 2 Jahre lang nicht. Und dann ausgerechnet beim Heimrennen das Ding zu gewinnen. Das kann ich mir schon vorstellen, was das, oder ich, beziehungsweise ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss, da zu gewinnen. Hat mich tatsächlich auch für ihn gefreut, so ein bisschen. Obwohl ich jetzt nicht der größte Hamilton-Fan bin, aber es war verdient, absolut. Und und jetzt auch der 6. Rennsieger diese Saison. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir 5 verschiedene Rennsieger haben. Jetzt sind es 6. Also die Formel 1 wirklich aktuell so spannend wie noch nie, ne? Also Max Verstappen hat natürlich so ein bisschen seinen Vorsprung am Anfang der Saison ausbauen können, aber wenn man jetzt die einzelnen Rennen betrachtet, du kannst vor einem Rennwochenende nicht mehr einen sicheren Tipp abgeben, wer das Ding gewinnt.
Ja, ist absolut geil. Also was hier los ist, ein Hamilton-Sieg ist es auch nicht das, was ich direkt auch auf der Rechnung hatte, muss ich ehrlich sagen. Auch dann eher einen Russell, ne? Wie letzte Woche in Spielberg, wo er dann eben da war, nach der Kollision von Verstappen und Norris. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt persönlich auch nicht der allergrößte Hamilton-Fan, bin aber ein großer Mercedes-Fan eigentlich, von der Marke Mercedes an sich. Und klar, damals diese ewige Mercedes-Dominanz, da wollte man doch mal lieber was anderes sehen, ne? Und da spielt dann auch immer eine gewisse Rolle dabei. Aber ich muss wirklich sagen, gestern, ich habe mich riesig für Hamilton gefreut, ihn so ausgelassen zu sehen, war auch fast schon ein bisschen ein ungewohntes Bild. Ne?
Ja, stimmt.
Und irgendwie, also wirklich, ich war auch emotional total dabei, habe mich riesig gefreut und einfach nur absolut verdient, muss man einfach mal sagen. Er kommt ja hier bei uns auch immer relativ kurz, weil er eben so eine lange Durchstrecke auch hatte und dann nicht immer so mit den positivsten Sachen erwähnt wurde, ne, oder den großen sportlichen Erfolgen. Aber hier, also wirklich das sensationell, absolut verdienter Sieg, klasse Wochenende und ja, beim Heimrennen dann noch den Rekord geholt, also wirklich Respekt an Sir Lewis Hamilton.
Mhm. Ja, und um einmal kurz, wir machen das ja immer teamweise, quasi das war die Lichtseite, jetzt kommt die Schattenseite von Mercedes quasi, George Russell am anderen Ende des Feldes quasi, ist ausgeschieden, weil da war irgendwas mit der Water Pressure oder sowas, hatten die, glaube ich, gesagt, irgendwie.
Ja.
Also irgendein technischer Defekt auf jeden Fall. Er konnte da nichts für, er ist in die Box gefahren, musste das Auto einfach abstellen. Man muss fairerweise sagen, Lewis Hamilton hat ihn auf der Strecke überholt. Mercedes hat beide Fahrer racen lassen und Lewis Hamilton war auf der Strecke der Schnellere am Anfang des Rennens. Hatten dann diesen Double-Stack-Pitstop, das ist auch so, habe ich bei Mercedes auch schon lange nicht gesehen, waren die früher auch so ein bisschen bekannt für, sage ich jetzt, haben die ja so in der Zeit mit Hamilton und Bottas oft mal gemacht, dass die Autos hintereinander reingeholt haben. Da hat George Russell auch ein bisschen Zeit verloren durch, weil er so ein bisschen langsamer machen musste. Ich weiß nicht, also es war jetzt auf jeden Fall nicht, er war nicht auf klarem Kurs für den Sieg, aber er hätte zumindest da vorne mitreden können. Und ein 2. Platz oder ein 3. Platz, also ein Podium, wäre auf jeden Fall drin gewesen. Deswegen sehr, sehr ärgerlich für George Russell. Ist ja auch sein Heimrennen. Ne? Wir haben es ja eben schon erwähnt. Viele Briten in der Formel 1, viele Briten, die aktuell vorne mitfahren. Schade für ihn. Er tat mir da auch echt leid. Er hatte die Pole.
Ja, kam ja völlig aus dem Nix das aus. Ne? Also
ja,
der Call und, am Boxenfunk und zack, car retired.
Ja, das ist auch als Fahrer immer ärgerlich. Du hast keinen Fehler gemacht. Das ist nicht durch einen Schaden von dir entstanden am Auto. Einfach was im Auto nicht gepasst. Das ist gut. Es ist halt Formel 1. Das gehört zum Racing dazu. Ne? Man hat dann irgendwann auch mechanische, technische Fehler. Ist halt so. Abhaken, weitermachen. Er hat sich selbst nicht zu Schulden kommen lassen. Das ist, glaube ich, das, was er mitnehmen muss. Er hatte gute Pace. Am Ende einfach Pech gehabt.
So ist es halt. Kleine Schrecksekunde gab es auch noch bei den beiden, als Hamilton dann vor Russell war. und die Strecke langsam nasser wurde, haben ja beide an derselben Stelle kurz die Strecke verlassen.
Ja, stimmt.
Ich habe erst vermutet, ob es da nicht ein Duell gab zwischen den beiden. Ne? Da war dann allerdings nichts. Man ist dann auch wieder ohne Probleme auf die Strecke zurückgekommen. Kann aber auch mehr passieren, ne? In so einer Situation. Gerade wenn die Strecke dann nass wird, rutscht immer anders raus oder so. Aber die haben ja wirklich exakt dieselbe Linie.
Ja, das ist wirklich so dieses Phänomen. Das hat man ja auch in anderen Szenen auch schon mal gesehen. Ich glaube auch im Qualifying war das Ricardo, der hinter Perez war, der dann auch noch so einen Bogen gefahren ist.
Genau.
Das hat man oft, das ist so ein psychologischer Effekt, den man oft sieht, weil wenn man hinter einem Auto herfährt, dann orientiert man sich oft an dem anderen Auto. Also ich kann es sagen, bei dem F1-Game, wenn man das zockt, geht mein Fokus dann auch nicht quasi auf meinen normalen Bremspunkt, sondern der Fokus geht so auf das andere Auto. Und man hat das oft, wenn das Auto vor einem sich verbremst, dass man dann auch sehr spät auf die Bremse geht, einfach weil man da sich daran orientiert.
Stimmt.
Und fand ich lustig zu sehen, dass das auch den Profis passiert, dass wirklich die Chance, wenn vor dir einer sich verbremst, dass du dich verbremst, dann auch sehr, sehr viel höher ist einfach. Und ich glaube, so ein Ding war das, ne, dass George Russell wahrscheinlich sich an Hamilton orientiert hat und dann hat der zu spät gebremst, dann hat Russell zu spät gebremst und dann waren sie beide kurz neben der Strecke. Aber ja, hat dann am Ende nichts gemacht für Hamilton und Russell hat da in dem Moment auch, ich glaube, er wurde dann von Norris überholt dadurch, aber daran lag es nicht, dass er sein Auto retiren musste. Sie waren ja auch nicht im Kiesbett, ne, das war ja, hatten ja Glück, das war ja asphaltierte Auslaufzone. Und
so
ein bisschen ein lachendes und weinendes Auge bei Mercedes, wobei ich glaube, das Lachende sehr überwiegt, dass Hamilton da den Sieg
geholt hat. Gerade wo Russell letzte Woche ja auch schon gewonnen hat.
Genau, deswegen denke ich mal, insgesamt die Stimmung bei Mercedes sehr gut, bei Russell jetzt gerade vielleicht nicht, aber so beim Team insgesamt. Und die letzten beiden Siege, Mercedes.
Ja, also nie gedacht, dass wir so früh darüber reden hier.
Ja, hätte ich, also war nicht auf meiner Bingo-Karte für diese Saison, dass wir sagen, die letzten beiden Rennen hatten Mercedes gewonnen. Aber ja, gut, und wir haben eben auch schon vor der Aufnahme kurz drüber geredet. Die nächste Strecke ist Ungarn. Da hat Lewis Hamilton letztes Jahr schon die Pole gehabt in einem noch viel schwächeren Mercedes. Mal gucken, was da geht. Also, wer weiß, ich will da ja jetzt nichts beschwören oder jinxen oder so, aber vielleicht machen sie drei draus. Mal gucken.
Muss ich sagen, wäre ich gerne wieder live dabei in Ungarn.
Ja,
mal gucken, wie es ist, das vom Fernseher zu gucken. Ich glaube, allzu viele Überholmanöver kann man da ja auch nicht erwarten.
Ja, stimmt.
Geht auch wieder viel über die Strategie und auch gerade das Qualifying sehr, sehr wichtig in Ungarn. Aber mal schauen, was Mercedes dann wieder reißen wird. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Team hier im Klassement und das ist Red Bull mit Max Verstappen auf der 2.
Ja.
Der trotzdem das absolute Maximum rausgeholt hat.
Ja, also das muss man wirklich sagen. Wenn man sich den ersten Stint anschaut, hat man dann doch gesehen, dass auch mit einem Max Verstappen im Cockpit da keine Chance war gegen die Mercedes und auch gegen die McLaren. Also das ist ja wirklich, er konnte nicht mal wirklich fighten. Die Überholmanöver waren so leicht und Max Verstappen ist, glaube ich, ich würde jetzt behaupten, den Mann zu überholen, ist wahrscheinlich das Schwerste, was du machen kannst auf der Rennstrecke. Der fightet ja immer mit allem, was er hat. Und wenn auch ein Max Verstappen da keine Gegenwehr leistet, weil das Auto doch ein ganzes Stück langsamer ist, dann weißt du auch Bescheid, glaube ich.
Max war ja auch einer der Ersten, ich glaube, das war beim ersten Boxenstopp, der an die Box gegangen ist. Und im Boxenfunk hat man sich ja auch sehr oder beziehungsweise hat ihn sehr gelobt für den Call, ne, dass er dann schon die Reifen wechselt und.
Also er war nicht einer der ersten, weil es gab ja die vier oder fünf Stück, die deutlich zu früh auf die Inters gegangen sind.
Stimmt.
Da war er nicht dabei.
Stimmt, ja, aber er hat dann genau die richtige Phase erwischt.
Genau, er war dann quasi einer von den ersten, die es richtig gemacht haben.
Man
genau,
hatte auch noch einen Joe, der drei Runden vorher auf Mediums gegangen ist, zum Beispiel.
Ja, der war, glaube ich, auf Inters. Dann haben sie gemerkt, ja, nee, das war nichts. Dann sind sie auf Mediums zurück, kurz bevor sie dann wieder auf Inters mussten.
Das kann also auch sein, ja.
Ja, das ist also, ja, ein Leclerc war ja auch mal wieder so ein bisschen dieses klassische Ferrari-Meme. Leclerc war ja auch sehr früh auf den Inters. Ein Sergio Perez auch, muss man da fairerweise vielleicht auch sagen, zu seiner Endplatzierung dann, dass da strategisch ein bisschen was versucht wurde.
Gut, klar, ich meine, ja. Perez auf Harz gestartet aus der Boxengasse.
Genau, ja.
Als er dann am Feld dran war, hat es aber doch sehr lang gedauert, bis er da irgendwo vorbeikommt.
Mhm.
Dann hatte er da den richtigen Speed gefunden und klar, dann versuchst du mit dem über die Strategie was anderes. Das kannst du dann Perez logischerweise nicht vorwerfen, finde genau, ich. Ja. Und so wie das Rennen war ja dann schon sehr früh für ihn gelaufen. Also
ja, aber man ist ja so ein bisschen seines eigenen Glückes Schmied. Ja. Ja, ne, durch das Qualifying hat er sich halt in die Position das gebracht. Stimmt. Da war er selbst dran schuld. Wenn er jetzt auf den Harz das Mega-Tempo gehabt hätte und da an den Leuten vorbeigekommen wäre, wäre es auch was anderes gewesen. Ja, und dann läuft's kacke und dann muss man mehr Risiko gehen und das geht dann halt in den meisten Fällen schief, ne? Weil es ist halt, du musst halt was anderes machen als die, die vorne fahren und die, die vorne fahren, nehmen die sicherste Strategie und dann musst du halt das Risiko fahren und ja, in mehr Fällen klappt es dann nicht. Und deswegen ist dann am Ende nur ein 17. Platz bei Perez bei rumgekommen. Ja, und Max ist dann, die Strecke so ein bisschen wieder, ja, am Ende wieder trocken war, oder ist ja so ganz trocken war sie ja nie, aber da hat er dann wirklich seinen Vorteil quasi ausgespielt. Da würde ich auch sagen, war ja das schnellste Auto auf der Strecke. Ja. Jetzt mal von Sainz, der dann am Ende nochmal auf die Softs für die schnellste Rennrunde gegangen ist, abgesehen. Mhm. Da hatte Max Verstappen auch die harten Reifen am Ende genommen, alle anderen waren auf den Softs, also, oder Norris und Hamilton waren auf den Softs, Piastri war, glaube ich, auf Mediums.
Ja, auch ein guter Call von Max, da auf die Harz zu gehen. Oder von Red Bull,
genau.
Eine gute strategische Entscheidung. Also.
Ja. Also da hat man auch gesehen, Red Bull hat quasi alles richtig gemacht, hat die perfekten Calls gemacht. Deswegen hat es überhaupt nur zu einem zweiten Platz gereicht. Sonst, von der reinen Pace her, hätte der Red Bull nicht auf dem Podium stehen müssen. Oder können, glaube ich. Also,
ja. Denn bei McLaren war ja da auch was, warum Piastri dann weiter hinten gelandet ist. Ich will nur mal ganz kurz zu Red Bull Mercedes kommen, weil es da eine lustige Szene auf Sky gab. Verstappen war am Ende ja auf den Vormarsch, kam Hamilton immer näher und dann war eine Szene, wo Hamilton Perez überrundet hat, ne? Und die Kommentatoren haben es nicht gerafft und haben dann gesagt, ist Verstappen jetzt nah dran? Und ich dachte, das kann es doch nicht sein.
Das gibt mir gerade so RTL-Vibes. Wie früher die Kommentatoren bei RTL.
Haben die bei Sky wirklich Dinge nicht auf dem Schirm, die so offensichtlich sind. Ich weiß nicht, was die für Bildschirme halt nebenbei noch anhaben.
Genau. Das ist, glaube ich, das Ding, ne? Die gucken auf so viele Bildschirme und wir gucken quasi nur das Rennen. Wobei, ich habe auch immer, mit meinem Tablet habe ich auch immer die Zeiten und so offen. Mhm. Aber ich glaube, die haben so viele Sachen und dann haben sie auch immer, früher war es die RTL-Datenbank, dann suchen die irgendwelche Statistiken noch raus und so. Deswegen muss man das ja manchmal entschuldigen. Die arbeiten da relativ viel nebenher noch so, aber ja, sowas sollte man trotzdem auf dem Schirm haben, finde ich.
Deswegen, ne? Und ja, wo du das sagst mit der F1-App auch, ich hatte da den Kniff jetzt, ich habe links die Zeiten gehabt und rechts das Streckenlayout von oben, wo ich immer gesehen habe, wo die Fahrzeuge sind. Mega geil, das zu sehen. Hat nochmal viel mehr Spaß gemacht, so das Rennen zu gucken, weil ich da einige Duelle dann nochmal mitbekommen habe. Dann habe ich die Zeiten geguckt und ja, also sehr, sehr geil. Wirklich, kann ich nur empfehlen, da sich die F1, ich habe ja diese Premium-Variante da oder was, ne, wo man diese...
Genau, ja, da muss man für zahlen. Ne? Bei mir ist das bei F1 TV halt mit drin, deswegen habe ich das auch. Aber sonst muss man, glaube ich, für die App selbst, also zumindest wenn man dieses Live-Timing haben will, muss man da, glaube ich, für zahlen. Ist auch, wenn man live bei Formel-1-Rennen ist, da braucht man das fast schon, weil man muss wirklich sagen, man rafft nicht so ganz immer, wer da gerade wo ist. Gerade wenn das mitten im Rennen ist, die Abstände relativ groß sind. Da haben wir ja in Ungarn auch gemerkt, da ist es ganz gut, wenn man immer mal in die App gucken kann, wer da jetzt wirklich wie weit weg ist. So.
Ja, das ist definitiv eine große Hilfe. Ja,
ja, deswegen die App kann ich auch nur empfehlen.
Genau. Ja, kommen wir jetzt zu den beiden McLaren. Und 3 und 4 auf dem Papier, ein okayes Ergebnis. Aber da war deutlich mehr drin und das hat man sich so ein bisschen selber verbaselt, ne? Gerade mit Piastri.
Ja, genau. Also Erstmal muss man festhalten, wie du gesagt hast, auf dem Papier eigentlich sogar ein gutes Ergebnis, weil McLaren als Team am meisten Punkte geholt hat am Wochenende. Dadurch, dass bei Mercedes und Red Bull nur ein Fahrer gescored hat, McLaren geht jetzt hier mit 27 Punkten raus. Klar, es sind jetzt nur 2 Punkte mehr, als Hamilton für Mercedes geholt hat. Aber trotzdem, das highest scoring Team am Wochenende gewesen und 3 und 4 eigentlich ja auch ganz gut. Mhm. Wenn man sich aber das Rennen angeguckt hat, dann weiß man, da wäre deutlich mehr gegangen. Also gerade bei Piastri, du hast schon gesagt, die haben den ja quasi eine Runde nach allen reingeholt, als dann der stärkere Regen kam. Und in dieser einen Runde, die er draußen bleiben musste, hat er so viel Zeit verloren, dass Norris ihn auf der Strecke schon fast wieder eingeholt hatte nach dem Boxenstopp. Also, ich weiß nicht, so Boxenstopp.
18, 20 Sekunden oder was
genau,
er
wirklich
verloren hat.
Und das musst du dir überlegen, ne? Der war jetzt nur 12,5 Sekunden hinter dem Sieger. Klar, kann man nicht so umrechnen, ne?
Ja,
man weiß ja nie, was dann passiert wäre, aber ja, tut schon ein bisschen weh dann.
Ich fand's halt maximal unglücklich und so ein bisschen habe ich auch überlegt, was hat sich das Team dabei gedacht, statt einen Doppelstopp zu machen.
Ja.
Muss man ja gedacht haben, okay, Piastri verliert Zeit bei dem Doppelstopp mehr als eine Extrarunde, aber
ja,
das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen, weil wenn der Stopp gut läuft, verlierst du ja maximal 2-3 Sekunden.
Hätte ich auch gesagt, ja.
Also verstehe ich nicht, wirklich kann ich nicht verstehen.
Nee, also ich glaube, sie haben sich diesen Double Stack einfach nicht zugetraut irgendwie, aber wie gesagt, er hat jetzt so 20 Sekunden verloren, also selbst wenn das richtig schlecht gelaufen wäre mit dem Double Stacken und er hätte 10 Sekunden verloren, was auch schon echt viel ist, dann wäre das immer noch viel besser gewesen, als sie ohne draußen zu bleiben. Vielleicht dachten sie auch, dass der Regen nicht so stark kommt, aber das hat man eigentlich auch schon gesehen, ne? Also, ja, ich weiß es nicht.
Das wundert mich doch sehr, ne? Also,
ja. Also das war wirklich, ja, für Piastri war das da der Knackpunkt. Bei Norris war auch im Prinzip der Boxenstopp der Knackpunkt, weil er ja da, nee, beziehungsweise war nicht der Boxenstopp, sondern der danach dann, ne? Wo er so ein bisschen sich verbremst hat, muss man eigentlich sagen, ne? Also er ist da einfach zu weit reingefahren, hat das Auto nicht an der Markierung gestoppt, hatte noch Glück, dass er seinen, früher war es hier der Lollipop-Mann, ich weiß nicht, wie man sie jetzt nennt, die vorne steht mit dem Wagenheber, dass er den nicht umgefahren hat. Er hat noch ganz gut reagiert, ist so ein bisschen nach hinten gesprungen, war dann aber auch in 4 Sekunden oder fast 5 Sekunden Stopp. Und am Ende war Hamilton dann beim letzten Boxenstopp, war er dann 2 Sekunden vor Lando, als Lando aus der Box kam. Und das waren die 2 Sekunden, die Lando verloren hat, weil er sich verbremst hat. Und die waren quasi auf den gleichen Reifen. Beide hatten schon benutzte Softs drauf. Wenn er mit Hamilton um den Sieg hätte fighten können, ja, vielleicht wäre es der Sieg gewesen. Es wäre auf jeden Fall die Chance auf den Sieg da gewesen. So war er 2 Sekunden dahinter, hat es dann nicht ins DRS-Fenster geschafft. Dann kam Max von hinten. Ja, er hat auch im Interview, Lando war sehr, sehr niedergeschlagen nach dem Rennen. Das hat mir richtig wehgetan, die Interviews zu schauen. Er ist da selbst mit sich sehr, sehr hart ins Gericht gegangen. Er hat auch gesagt, er hat falsch Calls gemacht. Auch bei den Interreifen hätte er auch, ich glaube, eine Runde früher schon reinkommen müssen. Also da, wo Piastri ja noch eine Runde nach ihm war. Beide Fahrer hätten eine Runde früher kommen müssen. Dann hätte man auch den Double Stack verhindern können. Deswegen hat er sich da selbst sehr viel Schuld zugeschrieben, war sehr niedergeschlagen, hat selbst auch gesagt, ja, wenn du da vorne mit angreifen willst, jetzt ist er halt in einer Situation, wo er Rennen gewinnen kann, hat er gemeint, dann muss auch er abliefern und dann ist das, was er gerade macht, nicht das auf dem Level, auf dem er sein muss, hat er gesagt. Da hat er wahrscheinlich auch Österreich ein bisschen mit gemeint. Da war er auch am Interview oder am Mikrofon hat er dann auch gesagt, er und Max haben sich ausgesprochen und die waren auch, also es gab Szenen, wo die ganz locker wieder miteinander geredet haben in Silverstone, also das ist gar kein böses Blut, die haben das geklärt.
Das habe ich auch eh nicht so wild gesehen.
Die haben wohl wirklich am Montag miteinander geredet direkt und da hat Lando dann auch am Interview gesagt, Er hat sich dafür entschuldigt, wie er nach dem Rennen in Österreich reagiert hat, weil er ja da so ein bisschen auf bockiges Kind gemacht hat, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Er hat halt gemeint, nee, das war unnötig, das war falsch von mir. Große Worte, finde ich gut, wenn Fahrer dann dazu stehen. Ja. Hat dann aber auch gesagt, als er gefragt wurde, ob Max Verstappen sich entschuldigt hat bei ihm, und da hat er nur gemeint, nee, er meint, da gibt's nichts zu entschuldigen. Das war eine kleine Berührung, es war nicht viel, die haben sich ausgesprochen, die sind beide cool miteinander. Und Lando hat selbst gesagt, nee, ich will nicht, ich finde nicht, dass Max sich bei mir entschuldigen muss. Und ja, das scheint geklärt zu sein. Also auch da, glaube ich, sieht er so ein bisschen zumindest die Schuld bei sich, glaube ich, mittlerweile, dass er das auch hätte vermeiden können. Und jetzt in Silverstone auch wieder Fehler. Deswegen ja, hat er gemeint, dass er da doch sehr enttäuscht ist von sich über die letzten 2 Wochen. Ja, wobei man jetzt immer noch sagen muss.
Ich sehe hier mehr das Team eigentlich in der Bringschuld. Und was auch noch ein interessanter Fakt ist, was ich gehört habe, ist, dass die McLaren zu der Zeit das einzige Top-Team waren, was auch noch einen frischen Reifen Mediums gehabt hat.
Genau, ja. Oscar Piastri ist ja dann auf die Mediums gegangen am Ende. Und das hat ja auch besser funktioniert, also wenn Norris auf die Mediums gewesen wäre. Ich weiß jetzt nicht, wer den Call auf die Softs gemacht hat, weil man ja in der In-Lab mit Lando diskutiert hatte. Da hatte man ihm ja die Möglichkeiten aufgezählt, aber leider wurde da nicht ausgestrahlt, was er geantwortet hat, also ob er die Entscheidung getroffen hat. So wie es am Interview klang, glaube ich, er hat die Entscheidung getroffen und hat dann gemeint, das war die falsche. Von daher ist da, ich würde bei, also bei McLaren würde ich wirklich sagen, bei Norris, so großer Fan ich auch bin, bei seinem Rennen trifft ihn da mehr die Schuld als Fahrer. Er hat selbst gesagt, er hat die falschen Entscheidungen getroffen. Das Verbremsen in der Boxengasse geht auch auf den Fahrer.
Stimmt, hatte ich gar nicht mehr jetzt auf dem Kopf, ja, hast du natürlich recht.
Deswegen, dieser 4,5-Sekunden-Stop oder so, der, ja, normalerweise hat immer die Pit-Crew Schuld, wenn ein Stop lange dauert, aber da kann er fast noch Glück, also war fast noch Glück, dass sie dann den Stop in 4,5 Sekunden immer noch hinbekommen haben, ne? Weil wenn das Auto so einen Meter weiter vorne steht, alle Leute stehen falsch quasi. Ja, also habe ich echt gedacht, der Stop hätte schlimmer aussehen können. Bei Piastri, glaube ich, waren es die Calls vom Team, die ihm das Rennen zerstört haben. Ja. Ja, beides ärgerlich. Bei McLaren wäre mehr drin gewesen. Aber trotzdem, bei einem dritten und vierten Platz zu sagen, bei McLaren wäre bei beiden Fahrern mehr drin gewesen, zeigt ja auch die Situation, in der die sich befinden, nämlich eigentlich in einer recht guten gerade.
Ja, auch sehr interessante Diskussion gerade noch mal in Bezug auf unsere Awards nachher. Da habe ich mir ja auch parallel gerade Gedanken gemacht. Ja, sehr aufschlussreich. Ja, und auch das, was Norris eben gesagt hat. Aber ich sag mal so, es ist besser, das passiert jetzt, als nächstes Jahr möglicherweise, wenn es für ihn um die Fahrer-WM gehen könnte.
Ja, genau. Ja, es ist im Prinzip dieses Max hat so viel Vorsprung in der Tabelle und
das sind Fehler, aus denen kann man jetzt rechtzeitig lernen, denke ich.
Genau, ich glaube auch. Er kann in dieser Saison jetzt kann er noch sehr sehr viel lernen, was so dieses Fighten an der Spitze angeht, weil das ist noch mal was anderes in der Formel 1, als wenn du da irgendwo im Mittelfeld. Klar, du hast da auch harte Fights, aber so von dem, sag ich mal, Aufregung und wie perfekt du abliefern musst, wenn du ein Rennen gewinnen willst, ist nochmal was anderes, als wenn du da irgendwo im Mittelfeld bist und dann kannst du hier mal Risiko gehen, weil du weißt, ach komm, es geht um Platz 7 und wenn ich jetzt 7. oder 10. werde, ist nicht so schlimm. Aber ganz vorne an der Spitze darfst du dir keinen Fehler erlauben, weil hinter dir sind 19 Autos und irgendeiner kommt dann mit irgendeiner Strategie vorbei, weil er einen Stop früher macht oder keine Ahnung. Das ist nochmal was anderes, wenn man Rennen gewinnen will. Und das lernt Lando gerade, das lernt McLaren gerade, weil die waren ja auch lange nicht in der Position. Im Gegensatz zu jetzt Red Bull und Mercedes oder auch Ferrari, die jetzt auch das mehr gewohnt sind. Ja, und aber ich glaube, das ist, ja, da haben die diese Saison noch viel Zeit für und wer weiß, keine Ahnung, es ist jetzt genau die Hälfte rum. Vielleicht haben wir doch noch einen WM-Kampf am Ende. Man weiß es nicht.
Alles noch möglich, stimmt auch wieder, ja. Aber ja, es muss halt einer da, ein Fahrer da sein, ne, der wirklich Max schlägt und nicht alle Wochen ein anderer.
Ne? Ja, und wenn Max immer Zweiter wird und sich die Sieger so durchwechseln wie aktuell, dann holt Max über die Distanz dann doch die meisten Punkte. Ne?
Ja, deswegen. Und von daher für Max eigentlich ein gutes Superwochenende.
Ja, stimmt. Ne? Hamilton ist relativ weit weg. Der wird keine Chancen auf den Fahrertitel haben und Max hat nach Hamilton am meisten gescored.
Ja. Relativ weit weg ist auch ein gutes Stichwort, wenn wir von Ferrari reden. Gut, Carlos Sainz, Rang 5, hat die schnellste Rennrunde am Ende noch geholt. Auch irgendwie das Maximum, was man hier holen konnte für Ferrari. Weil ich sehe die hier nicht in Konkurrenz zu den Mercedes, McLaren oder in Max Verstappen im Red Bull. Von daher ist das eigentlich wirklich das Maximum. Russell noch ausgeschieden, dann wäre es Rang 6 vielleicht wohl gewesen für Sainz, ne?
Stimmt, ja. Mehr ist da nicht drin. Wobei er in dem einen Stint sogar auf Max aufgeholt hatte, hatte ich gesehen. Der war nicht dran, aber stimmt, er hatte irgendwie über mehrere Runden auf Verstappen stark aufgeholt, was auch wieder zeigt, dass der Red Bull echt nicht so läuft teilweise. Also für Sainz wirklich ist es irgendwie ein bisschen doof im Ferrari, dass der fünfte Rang wirklich das Maximum ist, was man machen kann. Aber dieses Wochenende ging da nicht mehr, stimme ich dir zu.
Ja, und Charles Leclerc dann auf Rang 14 abgeschlagen und der hatte ja, glaube ich, sehr wilde Reifenwechsel wieder am Start. Ja. Irgendwie erinnert mich das gerade wieder an Österreich. so ein bisschen dieselbe Story und ja, da war das Rennen auch sehr früh gelaufen bei Leclerc und es ist wirklich der Wurm drin bei ihm. Na, er hat den Monaco-Fluch besiegt. Ich glaube, jetzt ist er einen neuen Fluch auferlegt. Also ich weiß nicht, was da los ist bei ihm.
Ich weiß nicht, ob er einen Deal mit dem Teufel eingegangen ist, dass er Monaco gewinnt. Aber ich hatte jetzt so eine Statistik gesehen. Nach Monaco hat Nico Hülkenberg mehr Punkte geholt als Leclerc oder Perez.
Wahnsinn. Ja,
nicht beide zusammen, aber einzeln. Und das ist, Charles Leclerc, der war im Interview nach dem Rennen, er hat auch gemeint, er weiß nicht mehr, er hat auch sehr niedergeschlagen gewirkt. Er weiß nicht, was er noch machen soll, was er noch sagen soll bei den Interviews, hat er auch gesagt. Er ist einfach enttäuscht und er will das abhaken und man hat ihm auch angemerkt, der hat mir auch richtig leid. Charles Leclerc ist ja auch so jemand, wenn der traurig ist, dann, der tut mir an den Interviews dann immer so richtig leid. Der wirkt so richtig traurig dann.
Ist er irgendwie noch so gefühlt wie so ein kleiner Junge dann manchmal.
Ja, ich weiß nicht. Ja, genau. Aber jetzt nicht auf so eine unerwachsene Art und Weise, sondern einfach so betröppeltes Gesicht. Genau, stimmt schon. Er tat mir richtig leid und er hat auch gesagt, er weiß nicht mehr, was er dazu sagen soll. Warum trifft's immer ihn? Und es ist ja auch so ein bisschen, es ist halt Pech, ne? Er hat eine blöde Reifenstrategie gehabt. Das war das gleiche wie mit Perez, ne? Die sind ja auf die Inters gegangen, viel zu früh, weil sie irgendwie in der Position waren, dass sie was probieren wollten. Bei Leclerc war da eigentlich gar nicht so die Not, dass sie was probieren mussten.
Höchstens das Argument, dass er die testet für einen Teamkollegen. Aber er war ja nicht so weit weg.
Nee, er war zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, hinter Sainz direkt. Also er war in den Punkten.
Stimmt, da klar, hast recht. Dann ist er wirklich komplett komisch.
Deswegen, er ist ja als Elfter gestartet und hat in der ersten Runde hat er, glaube ich, 3 Plätze oder so gut gemacht. Also der war wirklich gut in den Punkten eigentlich. Und Ferrari halt mal wieder, ne?
Ja.
Ja, also das habe ich auch nicht verstanden. Das war ein bisschen unnötig, da auf die Inters zu gehen, aber und ab da war das Rennen dann irgendwie gelaufen, ne?
Mhm.
Weil das ist ja dann nicht ein Boxenstopp zu viel, sondern eigentlich fast schon 2, weil du ja dann wieder zurückgehen musst eigentlich auf die Trockenreifen. Haben sie, glaube ich, nicht gemacht, aber mussten dann neue Inters aufziehen, weil die sich zu
zu sehr abgenutzt haben.
Genau, die nutzen sich ja auch viel schneller ab, wenn es dann nicht nass wird. Das kommt ja auch dazu, ne? Die überhitzen, nutzen sich viel schneller ab und vom Regen in die Traufe dann. Aber
keine Glanzleistung von Ferrari. Ja, und du hast ihn eben schon erwähnt in der kleinen Statistik. Auf Rang 6 Nico Hülkenberg, der zweite, sechste Rang in Folge.
Ja, der hat bockstark.
Und das das erste Mal, dass seit, ich glaube, 2018 im Renault Mexiko und USA Grand Prix, wo er zweimal nacheinander Sechster wurde. Und das ist schon eine bockstarke Leistung hier von Hülkenberg wieder. Also, was der da abliefert, es kann ich keine Worte mehr für finden.
Ja, also das ist wirklich da auch unter diesen Bedingungen, ne, unter diesen wechselhaften Bedingungen, seinen quasi sechsten Platz zu verteidigen, den er im Qualifying erfahren hat, das ist schon wirklich stark. Und er hat am Start ja sogar einige Plätze verloren. Ich meine, Hülkenberg war einer der großen Verlierer am Start. Für ihn ging es, glaube ich, auch irgendwie 2-3 Plätze nach hinten. Aber ja, also das ist wirklich
gut,
der
klar,
Hammer.
Klar, dann Leclerc rausrechnen, Russell, ne? Aber dann musst du trotzdem erstmal da bleiben, die Aston Martins hinter dir lassen, ne?
Ja. Also, nee, das ist Hülkenberg wirklich aktuell in absolut genialer Form.
Man kann fast schon sagen, der ist am Höhepunkt seiner Karriere. Gerade wenn man auch das Auto betrachtet, in dem er fährt, im Vergleich zu seinem Teamkollegen, zu dem wir jetzt kommen, der 12. wurde. Gut, klar, aufgrund der schlechten Startposition, wenn du da hinten drin hängst, das ist Mist.
Klar, ja.
Ne?
Ja,
da noch nach vorne fahren, also muss man auch sagen. Aber klar, auch wieder der Startplatz, ist man selber für verantwortlich.
Eben.
Und ja, also gerade das ist ja auch das Argument für Hülkenberg, dass er regelmäßig auch teilweise immer in Q3 landet und Magnussen eben nicht, ne? Der scheidet auch mal in Q1 aus oder wird dann nur 14. oder so im Qualifying und ja, das ist schon wirklich ein Klassenunterschied bei den beiden. Auch letzte Woche muss ich Magnussen loben, ne, habe ich auch gemacht, aber ja, diese Woche ganz klar wieder Hülkenberg die Nummer 1 bei Haas.
Ja, es ist wirklich so. Also, und auch wenn man jetzt mal auf den WM-Stand schaut, Nico Hülkenberg hat 22 Punkte und Magnussen 5. Mhm. Das ist schon, ja, gerade bei den kleineren Teams, ist das jetzt, wenn man so mal schaut, ist das schon der krasseste Abstand. Ja, so ein Yuki und Daniel, die sind 9 Punkte auseinander, 20-11. Gut, bei die Alpinen haben nicht viele Punkte, 6-3. Mhm. Gut, Albon hat 4 Punkte, Logan Sargeant noch keine. Die Kicksauber haben beide keine Punkte. Aber ja, also 22-5 spricht schon eine klare Sprache, finde ich.
Und wo du es erwähnst, mit den Racing Bulls, die Konstrukteure werden jetzt nochmal richtig interessant.
Ja,
den Haas stimmt. Jetzt mit 27 und die Bulls mit 31. Aktuell sehe ich die Haas da auch auf einem besseren Weg.
Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Also, ja, die Haas auf jeden Fall mit der aktuell besseren Form, gerade wegen Hülkenberg. Wird interessant, ne? Also auch da der Platz 6 in den Konstrukteuren, da geht es um einen Haufen Kohle. Das ist wichtig, gerade für die kleineren Teams. Ja, könnte noch, oder wird auf jeden Fall noch spannend, ne? Wir haben, wie gesagt, wir haben genau Halbzeit jetzt, 12 von 24 Rennen. Wir haben noch eine halbe Saison vor uns, da kann noch alles passieren.
Und nächstes Jahr hat man einen hungrigen Olli Berman unter Vertrag, also.
Stimmt, das kommt auch noch dazu, ja.
War ja auch sogar jetzt eine neue News, fällt mir gerade so ein, ne?
Ja, stimmt.
Gut, wir haben es ja schon so ein bisschen predicted, das Ganze, ne, und war ja auch abzusehen. Und ja, ist wirklich schade, dass Hülkenberg nächstes Jahr nicht mehr da ist, also.
Ah, aber damit Kicksauber dann das, der hat auf jeden Fall das schlechtere Cockpit, glaube ich, im nächsten Jahr.
Aber wer weiß, was ein Hülkenberg aus dem Sauber rausholt. Ich traue dem Burschen alles zu.
Das stimmt. Ja, und das ist ja auch, er hat ja auch mehrere Jahre. Das heißt, er wird auf jeden Fall auch noch da sein, wenn das dann Audi wird. Und ich glaube, da ist so der.
Ja, das
der
ist
Long
ja auch,
Run.
Glaube ich, der Hauptgrund, ne, genau, dass er dahin geht, dass er dann bei Audi eben auch am Start ist. Ja.
Nächstes Jahr so als Übergangsjahr ins Team reinfinden, vielleicht hier und da noch ein bisschen für die Entwicklung mitgeben und dann mit Audi angreifen. Aber wo wir Berman erwähnen, der hat auch direkt Multi-Year-Contract bekommen. Mhm. Also den testen die jetzt nicht mal für eine Saison, sondern der ist mindestens 2 Jahre auch erstmal unter Vertrag. Hat mich fast schon gewundert bei einem Rookie.
Eine gewisse Planungssicherheit für Haas. Ist
ja genau. Und auch für ihn, ne? Also er kann so wirklich sagen, hey, ich habe auf jeden Fall 2 Jahre. Ich muss jetzt hier nicht ab Rennen 3 absolut performen, so ungefähr. Der Mann hat jetzt erstmal keinen Druck. Ist, glaube ich, für beide Seiten ganz gut, einem Rookie direkt erstmal 2 Jahre zu geben.
Ich hoffe halt wirklich nicht, dass Ocon da reinkommt ins zweite Cockpit.
Ja.
Da würde ich ja fast ihren Magnussen behalten.
Ja, das ist. Ocon ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der richtige Teamkollege für so einen Rookie, bin ich ehrlich. Also. Genau. Da ist so ein Magnussen als alter Hase, der da vielleicht noch mal ein bisschen mehr hilft. Besser als so ein Ocon, der immer nur für sich selbst fährt.
Vielleicht sucht ja Sergio Perez ein neues Cockpit.
Ha, wer weiß. Vielleicht sind wir in 3-4 Wochen in der Sommerpause dann schon schlauer. Aber nee, ansonsten Haas auf jeden Fall. Guter Trend aktuell. Wer auch einen ganz guten Trend hat, hatten wir im Qualifying schon gesagt. Ja. Platz 7 und 8. Die Aston Martin.
Ja, und hier auch wieder Lance vor seinem Teamkollegen. Ja, Lenz am Ende stimmt. Sogar relativ sehr nah an Hülkenberg noch dran. Vielleicht 2-3 Runden länger. Der ja, ist war ja wieder da, ne? Aber ja, auch ich muss ich wirklich den Hut ziehen. Wir haben wirklich so auf Lenz gemeckert nach der ganzen China-Aktion, ne?
Ja, wo da Ricardo
drauf gefahren ist. Aber jetzt, also seitdem, ist da auch eine gewisse Konstanz zu erkennen bei ihm. Vielleicht hat er sich die Kritik ja auch zu Herzen genommen, ne? Und
ja.
Ich würde fast sagen jetzt, das ist seine stärkste Phase in der Karriere.
Ja, also im Prinzip, ja, wie lässt man seine Kritiker am besten verstummen, indem man einfach Leistung bringt? Und muss man ehrlich sagen, er liefert aktuell ab. Man sieht ja durch Alonso, dass jetzt nicht der Aston Martin zu viel mehr fähig ist. Er schlägt seinen Teamkollegen jetzt. In Österreich war er auch schon vor ihm. Jetzt sind beide in den Punkten. Er ist dann doch mit gut Abstand vor Alonso gewesen. Er hätte fast noch Hülkenberg geschnappt. Und ich glaube, das war auch wieder so ein Ding, ne? Lance haben wir auch schon öfter mal beobachten können, im Regen oder bei so Mischverhältnissen.
Ja.
Ist der tatsächlich ganz gut, ne? Das, normalerweise denkt man ja immer so, die Fahrer, die jetzt nicht so die Topfahrer sind, gerade wenn dann so Regen dazu kommt, dann leiden meistens die Fahrer so drunter oder die bauen dann irgendwie die Unfälle oder sind oft neben der Strecke. Aber so ein Lance, für den sind so Bedingungen meistens ein Zeichen dafür, dass das jetzt hier gut werden könnte.
Ja, stimmt. Das hat er irgendwie drauf und zeigt ja doch, dass er ein gewisses Fahrertalent besitzt. Ja, jetzt auch mehr als ein Jahr noch in der Zukunft in der Formel 1. Das hat man ja auch gesichert. Und ich freue mich irgendwie für den Burschen. Ja. Er ist auch nach wie vor sehr wortkarg in den Interviews nach den Rennen. Ne? Da hat er eben nicht so Lust drauf. Und ich glaube, letzte Woche nach Österreich hat er, glaube ich, nur gesagt, ja, wir müssen weiterarbeiten. Und das war es, ist dann weggegangen, ne? Aber ja, ist halt eben so. Der will das nicht so, der hat da nicht so Bock drauf, aber aktuell, finde ich, sieht man, dass er Bock hat zu racen.
Ja, auf jeden Fall.
Was ihm ja auch öfters mal abgesprochen wird, aber aktuell kann ich das nicht bestätigen.
Nee, absolut nicht. Also, das ist ja auch so eine Sache, ne? Klar, sein reicher Vater hat ihm da viele Türen geöffnet, aber also heutzutage bist du nicht mehr in der Formel 1, wenn du nicht Rennen fahren kannst.
Ja, eben, das ist so. Ja auch die Sache.
Ne, das ist jetzt mal so ein Mazepin ausgeklammert. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber selbst, also wirklich alle Fahrer im Feld sind sehr, sehr, sehr gute Rennfahrer. Das Zeitalter von den Paydrivern ist vorbei. Ne? Klar, manche haben Vorteil durch große Sponsoren oder halt reiche Familien, aber alle können racen, ne? Und das muss man auch bei einem Checo Perez sagen. Klar, der hat auch die fetten Sponsoren aus Mexiko. Aber auch ein Checo Perez ist overall noch ein sehr, sehr guter Rennfahrer.
Definitiv, auch gerade im Racing Point damals. Also der war ja wirklich richtig stark am Ende und hat auch den Red Bull-Platz völlig verdient bekommen. Ja.
Genau, wir haben jetzt keine Fahrer mehr, die im Qualifying 2 Sekunden hinter dem Feld hängen, so wie das früher ja
stimmt, ab und zu mal der Fall war. 107%-Regel damals, ne?
Ja,
gab es ja öfters mal, dass Fahrer dann gar nicht qualifiziert waren und das hat man ja gar nicht mehr, die Problematik.
Nee, also in Österreich war ja hier dieses Ding, dass alle innerhalb einer Sekunde waren, ne? Das musst du dir auch mal überlegen. Also wir haben ein sehr, sehr kompetitives Fahrerfeld und Lance Stroll hat da auf jeden Fall seinen Platz drin verdient. Das steht außer Frage. Auch ohne seinen reichen Vater bin ich der Meinung, hätte der es in die Formel 1 geschafft. So, dann hätte er vielleicht hier und da ein bisschen mehr Unsicherheit gehabt, sage ich jetzt mal. So ist immer alles relativ sicher für ihn, dass er in der Formel 1 weiterfährt von Jahr zu Jahr. Aber seine Leistung, also irgendeinen Platz in der Formel 1 hat er trotzdem verdient.
Betrachten wir so, was ich die letzten 20 Jahre, was da für Namen in der Formel 1 vertreten waren. Also da wäre Lance keiner, wo ich jetzt sage, was hat denn der da gesucht? Nee, also der ist schon ein okayer Bestandteil des Fahrerfeldes, muss man auch so sagen. Und Fernando hier auch, Platz 8. Zu dem kann ich jetzt dieses Wochenende gar nicht so viel noch sagen.
Nee.
Aber auch, ja, solide, ist okay. Und die positive Tendenz von Aston wieder muss man hier hervorheben. Und ja, würde mich freuen, wenn es bei denen wieder vorangeht.
Ja, genau.
Ja, wie man jetzt loben muss. Oder wolltest du noch was zu Aston sagen?
Nee, ich wollte auch die Überleitung jetzt.
Ja, wie man loben muss, beide Williams. Alex Albon, 2 wichtige WM-Zähler mit Platz 9 und auf Platz 11 wirklich starkes Wochenende, Logan Sargeant. Im Qualifying haben sie ja eben schon gelobt. Also für mich war das mit so seine stärkste Vorstellung.
Ja, dieses Jahr auf jeden Fall, würde ich sagen. Es ist echt schade, dass er jetzt, also mit Platz 11 ist halt immer so der undankbarste Platz, ne? Keine Punkte geholt. Aber ja, also wirklich, bei, also muss man sagen, Platz 11 sehr, sehr stark, nicht weit von Alex Albon weg. Sowohl im Qualifying als auch jetzt im Rennen hat sich keine Fehler erlaubt, muss man ja auch sagen, bei diesen Bedingungen war es leicht, Fehler zu machen. Und so ein Logan Sargeant, ja, leider auch immer so irgendwie einer der ersten, den man dann, wo man dann denkt, ah ja, okay, wenn es jetzt ein bisschen schwierig wird, dann landet der früher oder später mal im Kiesbett oder
hängt an irgendeiner Mauer. Ja, in Kanada ja auch einige Dreher gehabt, ne?
Genau, ne? Aber da, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Elfter Platz, würde ich sagen, ist trotzdem ein Erfolg, auch wenn es keine Punkte für ihn gab. Und ja, nee, es ist...
Wie du eben gesagt hast im Qualifying, also wenn die beiden die ganze Saison so gering auseinander wären wie jetzt, an dem Wochenende würde man gar nicht über Sargeant diskutieren.
Ja, genau, ja, glaube ich auch. Das ist es. Mal gucken, vielleicht kann er es jetzt halten. Wäre ihm zu wünschen irgendwie, dass er die Form so beibehalten kann. Ja, wir werden sehen. Alex Albon, Platz 9, auch mehr ist mit den Williams nicht drin gewesen, würde ich jetzt behaupten. Er war jetzt nicht so weit von Alonso weg, aber ich würde trotzdem sagen, die Aston Martins sind nicht in der Schlagdistanz von den Williams.
Zumal Albon im letzten Stint ja auch erst noch an Tsunoda vorbei ist und ihn dann natürlich ordentlich abgehängt hat. War auf Mediums unterwegs, Albon dann.
Ja, auch wieder der richtige Call gewesen.
Aber ich glaube auch so auf den Softsettern auch noch bekommen, weil man hat schon gesehen, der Williams, der lief schon echt gut im Mittelfeld.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und Alex Albon auch, ja, auch der war auch gut drauf am Wochenende. Gut, Alex Albon ist oft gut drauf, ist, finde ich, auch einer der sympathischsten Fahrer überhaupt im Fahrerfeld. Gab ja auch hier die lustige Story am Anfang vom Wochenende, wo er den Paddock Pass von Lando Norris gefunden hat, weil Lando ist in einem Cabrio angereist, in so einem völlig verchromten, ich glaube Shelby war das, ich bin mir nicht ganz sicher, aber und hat dann einfach seinen Paddock Pass auf dem Sitz liegen lassen und Alex Albon hat wohl neben ihm geparkt oder ist dann an dem Auto vorbeigelaufen, hat dann da reinguckt, hat er, wusste gar nicht, wessen Auto das ist und hat dann da reingegriffen, weil er gesehen hat, dass da ein Paddock Pass noch auf dem Fahrersitz liegt und dann hat er gesehen, oh, das ist der von Lando, ja, und hatte dann den Paddock Pass von ihm.
Oh, wie so typisch Lando auch irgendwie, dass er liegen lässt.
Und das ausgerechnet auch Alex Albon ihn dann findet, finde ich auch sehr geil. Die beiden ja auch sehr gut befreundet. Ja, nee, sehr cool. Hat jetzt auch seine, Alex Albon bringt ja jetzt auch eigene Kollektionen raus, hat seine eigene Marke. Hat jetzt zu Silverstone eine Kollektion mit seinen ganzen Haustieren rausgebracht, wo die teilweise auf den T-Shirts sind und so. Auch sehr, sehr cool. Lohnt sich vielleicht auch mal ein Blick in den Alex Albon Shop. Ich werde da, denke ich, nämlich auch zugreifen in den nächsten Wochen. Ja, ne, aber für ihn absolut gelungenes Wochenende. Ist ja auch so ein halbes Heimrennen für ihn. Also er fährt zwar ja unter der thailändischen Flagge, ist aber ja auch Brite. Ist auch in Großbritannien aufgewachsen und alles. Deswegen quasi auch Heimrennen für ihn. Zwei Punkte mitgenommen, damit seine WM-Zähler auch verdoppelt. Er hatte vorher nur zwei, jetzt hat er vier. Ja. Kann man als Williams, glaube ich, mit leben mit dem Wochenende.
Auf jeden Fall, ja. Und ja, auch, glaube ich, leben mit der Ausbeute können die Racing Bulls. In dem Fall, denn ja, das Upgrade vor drei Wochen war ja gar nichts. Eigentlich verwunderlich, dass man jetzt zwei Rennen in Folge so gepunktet hat. Letzte Woche Ricardo in Österreich und jetzt Yuki mit Platz 10. Muss ich auch sagen, Yuki, starke Leistung, dass er ja diesen Traktor da irgendwie auf Platz 10 buxiert hat, wirklich. Also wirklich kein gutes Auto gewesen am Wochenende. Aber hat sich auch lang davon gehalten, mit Albon lang gekämpft, war lange vor Albon und am Ende keine Chance, natürlich auch mit den Reifen. Von daher, also ja, bei Yuki alles gut. Und er war eben auch diese zwei Plätze vor Ricardo im Qualifying, was nochmal eine bessere Track Position bringt und ja, und Ricardo dadurch im Feld natürlich so ein bisschen untergegangen, ne? Ja. Und dann wird das halt auch nur ein Platz 13 am Ende. Was sich auf dem Papier sogar noch okay anhört, aber ja, klar. Aber den Punkt nehmen die Bulls mit. Ich glaube, das ist das Maximum, was man hier holen konnte.
Ja, ich glaube auch, die können echt von Glück sagen, dass sie was Zählbares mitgenommen haben jetzt von Silverstone. Und müssen jetzt einfach sehen, dass sie irgendwie das Auto da zusammenstückeln, dass dann doch irgendwie was bei rauskommt, was man fahren kann am Ende. Ne?
Ja, das ist echt verrückt. Also, dass sie da jedes Wochenende jetzt basteln müssen mit verschiedenen Teilen, alt und neu. Also, das ist ja wirklich der Sinn des eines Upgrades.
Man sollte eigentlich
tut meinen, mir auch dass für die Fahrer leid, ne, die ja jetzt gar nicht wirklich zeigen können, was sie drauf haben, weil ich finde, beide sind eigentlich relativ gut drauf.
Aktuell. Stimmt, ja.
Ja, wirklich schade. Aber Ungarn ist ja auch so eine Strecke. Da zählt auch das fahrerische Können ordentlich was.
Ja.
Könnte interessant
sehr technische werden. Strecke. Sehr technisch. Ja, gut, jetzt überlege ich gerade, wen wir dann als nächstes. Da ist der nächste schon auf Platz 15 Bottas, ne?
Genau. Im Kick sauber. Ja, Teamkollegen geschlagen.
Ja.
Und.
Um viel mehr geht's da nicht, ne?
Es ist so. Also.
Ja.
Kann. Also, das liegt nicht an Bottas, das liegt am Fahrzeug.
Ja, man sieht ja auch, er hat den Teamkollegen deutlich geschlagen. Gut, Joe hatte ja auch in der Strategie, ich glaube, Joe hatte ja, stimmt, er hatte erstes auf die Inters gegangen, dann haben sie gemerkt, die haben nicht funktioniert, dann ist er da auf die Mediums oder Hards gegangen. Dann kam dann ein paar Runden später doch der Regen, dann mussten wieder die Inters raus. Also muss man auch fairerweise sagen, Joe, für den war da nichts zu machen aufgrund der Strategie.
Ja, stimmt. Das ist auch.
Ja,
da ist so ein Fahrer auch machtlos, also was willst du da machen? Eben. Ja.
Genau, deswegen, das ist, ja, aber für beide Kicksauber. Es ist im Prinzip, aber das ist ja auch das, was ich ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt hatte bei Kicksauber, es ist trotzdem ein guter Call, das mit einem Fahrer zu probieren, weil wenn es geklappt hätte auf den Inters, ne, das haben ja nur Perez, Leclerc, Ocon und Joe, sind ja so früh auf die Inters gegangen. Wenn das jetzt wirklich geklappt hätte und du wärst, dann wäre der Platzregen gekommen oder keine Ahnung. Und wir haben ja gesehen, als Oscar Piastri eine Runde länger draußen bleiben musste, da kannst du mal 20 Sekunden verlieren. Es war noch relativ früh im Rennen, wenn so ein Joe dann 20 Sekunden auf alle anderen im Feld gut macht, weil die halt mit der Strategie zufällig richtig lagen, dann bist du plötzlich im Feld drin, kannst Punkte holen. Ne? Für Kicksauber ist ja jeder Punkt schon ein Geschenk. Und deswegen, man muss es halt probieren. Das ist dann halt doof, wenn es nicht klappt. Aber ob Joe jetzt, keine Ahnung, hinter Bottas 16. wird oder was weiß ich, vielleicht hätte Bottas geschlagen, wird 15. oder 18. Das ist jetzt egal. Ne? Deswegen lieber probieren, die Gewissheit haben, okay, hat nicht geklappt, als es einfach gar nicht probieren.
Ja,
von daher ist es bei Kick sauber verschmerzbar, dass sie die Strategie fahren. Das ist jetzt nicht so wie bei Ferrari, die ja in einer guten Position waren und dann das Risiko gegangen sind. So, deswegen, ja.
Ja, ich hoffe trotzdem, dass sie noch irgendwie eine Entwicklung schaffen, auch gerade für nächste Saison, wenn Hülkenberg kommt, weil auch für mich ist auch der Name Sauber eine Riesennummer in der Formel 1 immer gewesen.
Ja.
Ne? Und irgendwie geht das auch so ein bisschen vergessen. Ja, hoffe, dass da einfach noch ein bisschen was kommt. Die Hoffnung gebe ich nicht auf.
Die waren ja letztes Jahr in Ungarn die Überraschung im Qualifying, ne, wenn du dich erinnerst.
Ja, da waren sie auch in den Trainingssessions schon so weit vorne, wo wir uns die ganze Zeit gewundert haben.
Ja, ne, genau.
Und haben es dann sogar bestätigt. Deswegen. Wer weiß,
ja, genau, was da geht. Mal schauen. So, ich will jetzt nicht zu viel Hoffnung machen. Letztes Jahr war das Auto auch noch ein bisschen besser als dieses Jahr im Vergleich zum Rest des Feldes. Aber Ungarn, wahrscheinlich eine Strecke, die denen eher liegen wird.
Ja. Könnte ich mir auch bei den Alpinen vorstellen, zu denen wir jetzt noch kommen. Ja, völlig verschenktes Wochenende.
Ja.
Trotzdem zuletzt gute Entwicklung genommen. Das Wochenende würde ich jetzt einfach so ein bisschen abhaken. Ich meine, klar, Gasly kann man aus der Wertung rausnehmen, glaube ich. Ne?
Ja, also er hat ja im Prinzip fast schon in seinem, also Glück im Unglück sozusagen, dass ihm das in einem Rennen passiert, wo der eh eine Gridstrafe hatte, wo er eh von hinten gestartet wäre. Ja. Wenn du so ein, ich weiß, was war es denn am Ende, weshalb er retiren musste, ich weiß es gar nicht.
Das Getriebe war irgendwas so.
Ja, genau, ja, stimmt, Getriebe, richtig, ich hatte auch was mit Getriebe im Kopf. Wenn du so ein Rennen haben willst, wo du schon in der Formation Lab dein Fehler hast und direkt nicht starten kannst, dann willst du es in einem Rennen haben, wo du eh von hinten starten musstest. Ne? Ist natürlich, er hat gesagt, es ist ein bisschen schade, weil durch diese Regenbedingungen wäre vielleicht was gegangen so. Aber gut, ich glaube, ist verschmerzbar für ihn. Ocon hat am Interview gesagt, die haben im Prinzip bei jeder Entscheidung, die sie getroffen haben, lagen sie daneben. Weil er war ja auch einer von denen, die zu früh auf die Inters gegangen sind und ja, so. Ja, ist dann halt so, ne? Ja, für Alpine.
Und Ocon dennoch vor Sergio Perez im Ziel.
Ja, das tut wirklich für Perez weh. Mhm. Ja, gut. Das ist wirklich hart, aber ja, auch für Alpine. Das war ein gebrauchtes Wochenende. Aber wie gesagt, da würde ich es auch abhaken, weitermachen. Mit Ocon eine schlechte Strategie gefahren, mit Gasly den technischen Defekt. Ja. Also, hat jetzt nicht so krass viel Aussagekraft, würde ich behaupten. Ja, mal gucken, wie es in Ungarn aussieht.
Ja, wir haben jetzt wieder zur Rennanalyse ordentlich einen rausgehauen. Wir sind schon bei über 50 Minuten in diesem Kapitel.
Oh ja.
Und wir haben ja vor der Aufnahme noch überlegt, machen wir was zu Gaming. Das folgt allerdings dann in Zukunft, weil ja, das wird einfach dann viel zu lang und soll den Hörgenuss ja auch nicht schmälern, und deswegen gehen wir jetzt auch direkt rein in die Awards.
Mhm.
Und ja, Platin Award, Marc.
Deine. Ja, dann nehme ich den zum Ritter geschlagenen Sir Lewis Hamilton. Ist für mich auf jeden Fall der Platin Award. Heimrennen gewonnen. Das Ganze auch aus eigener Kraft. Soll jetzt nicht George Russells Sieg oder so schmälern von letzter Woche, aber ja, gibt's wenig dran zu rütteln für mich. Lewis Hamilton kriegt den Platin Award.
Schließe ich mich an. Kann ich hier wirklich niemals. Es gibt ein paar, die, ja, wo ich sag, Lob, definitiv, einige, aber. Ja.
So ein Hülkenberg, ne?
Genau.
Wie gesagt, wenn jetzt ein Max Verstappen mal wieder gewonnen hätte, ist ja auch unfair, dass wir dann immer sagen, dann
kriegt jemand anderen den Award, ne?
Aber ich sag mal, wenn jetzt Max Verstappen in einem dominanten Red Bull mit 20 Sekunden Vorsprung gewonnen hätte, dann hätte ich auch gesagt, hier komm, Hülkenberg hat den verdient oder so, ne? Oder auch ein Albon war gut, ein Stroll war gut. Es waren echt viele, die irgendwie was gezeigt haben an diesem Wochenende. Ja. Aber ja, am Ende, Lewis Hamilton, erster Sieg seit 3 Jahren. Und auch, keine Ahnung, beim Heimrennen, das ist ja auch nochmal so eine Sache irgendwie, ist noch was Besonderes vor den britischen Fans, wie er dann gefeiert hat, wie emotional er war, und ich glaube
neuer Rekord.
Genau, damit auch einen neuen Rekord aufgestellt, und ja, auch so für die ganzen Hamilton-Fans, die jetzt die letzten Jahre, hier einmal Shoutout an Ennis, der unseren Podcast auch immer hört, der hat sich auch sehr gefreut. Nee, also ist schon absolut verdienter Sieg und dann auch der verdiente Platin Award, finde ich.
Ja. Da gibt es hier wirklich nicht viel zu sagen. Ja, und jetzt kommen wir zum Gegenteil des Ganzen, nämlich der Fluppe des Rennwochenendes. Und da muss ich tatsächlich lange überlegen, ne, denn ja, was du mit Lando eben erzählt hast, hat mich da ein bisschen davon abgebracht, so die McLaren-Strategie zu wählen, ne, dann habe ich überlegt, ja gut, wer ist hinten gelandet? Ich kann jetzt Kick sauber auch nicht besonders negativ erwähnen. Ein Perez will ich nicht wieder irgendwie nominieren, weil das ist zu häufig, und im Rennen war er einfach auch von der Strategie dann beeinflusst, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und ich will da nicht einen Ausritt im Qualifying direkt so als Fluppe betiteln. Ich nehme aber trotzdem McLaren für den Call, Piastri draußen zu lassen.
Ja.
Weil das war schon ziemlich entscheidend.
Ja, das stimmt. Ne? Also Piastri hätte auch Chancen auf den Sieg gehabt vielleicht. Ja, ich tue mir irgendwie auch schwer. Ich glaube, ich gebe ihn... Ich hatte die gleichen Überlegungen wie du so ein bisschen, ne? Ich habe auch überlegt, McLaren, ja, würde ich vielleicht, ja, ist auch so eine Sache. Am Ende sind sie aber trotzdem auch noch Dritter und Vierter geworden, ne? Das ist dann auch. Ja, Perez hatte ich auch überlegt, aber hast du auch recht, ne? Das war im Prinzip, war es der eine Ausritt im Qualifying und dann hat ihm so ein bisschen die Strategie den Rest verbaut, weil er hatte jetzt im Rennen nicht keine Fehler gemacht groß. Ja. Ne? Die Pace war jetzt nicht so da, aber man muss fairerweise sagen, im ersten Stint war auch bei Max Verstappen die Pace nicht da. Deswegen entkommt Perez hier auch noch ganz knapp. Ja.
Oh, ich habe noch eine interessante Idee und Verdacht.
Also ich gehe auf Alpine tatsächlich.
Ah, okay.
Klar, es ist halt auch Pech dabei, aber für die war es ein hartes Wochenende. Die haben mit Ocon, wie gesagt, strategisch quasi bei jeder Entscheidung, Entscheidung haben sie in den Sand gesetzt, haben damit Ocon alles verbaut, und auch ein technischer Defekt ist am Ende, klar, es ist ein bisschen Pech, aber es ist dann am Ende trotzdem Schuld des Teams, weil irgendwas stimmt ja an dem Auto dann nicht. Irgendjemand wird einen Fehler gemacht haben. Ob das jetzt, ob da jetzt am Ende wirklich jemand persönlich dran schuld hat, weil er was in dem Auto falsch eingebaut hat oder ob das wirklich einfach passiert ist so, aber trotzdem sage ich dann Alpine als Ganzes. Sowohl Strategie als auch ja, die Autos. Ja. Was wäre dein Verdacht noch gewesen?
Den Leclerc-Call für den Reifenwechsel.
Ja, stimmt, ne? Das wäre auch so ein Ding. Aber Ocon hatte ja auch den gleichen Call, ne?
Stimmt. Ja. Nee, passt ja dann, ergänzt sich. Ja. Und nur weil es genau, Ferrari ist, muss man ja auch nicht immer.
Genau, und mit Sainz war es ja dann ganz gut, ne? Der ist Fünfter geworden und der hat auch noch die schnellste Rennrunde geholt, deswegen wollte ich da jetzt Ferrari nicht, nicht irgendwie die Fluppe geben. Und bei Alpine waren halt ein Did Not Start und ein 16. Platz.
Ja, kann ich verstehen.
Dürftig.
Ja. Schade bei der Entwicklung von Alpine zuletzt, aber ja, leider berechtigt. Ja. Und in diesem Sinne, ja, in zwei Wochen geht's weiter. Am Ungaroring in Budapest. Und da sind wir natürlich auch wieder mit einer Folge am Start. Und bis dahin, euer Manu.
Und euer Marc.